Hallihallo, liebe Hörer, liebe Konsumenten meines Programms. Ja, ich bin mir ja bewusst, dass ich da in der letzten Folge schon ein starkes Brett geliefert habe und heute also einfach nachliefern, nachlegen will. Es ist also auch wieder eine Art innerer Zwang, eine Art Automatismus, dass ich hier jetzt zum Aufnahmepult, zu meinem Studio schreite, das ich hier in meinem WG-Zimmer eingerichtet habe. Nun, dies ist Folge 111 von Tischlein Deck dich. Und ich bin schon ganz erregt, wie man vielleicht merkt. Machen wir hier noch Fenster auf, kann ich auch schon raus schauen. Ja, und ich kann hier kurz also wieder zu Beginn einige subjektive Reflexionsschleifen einschieben. Ich bin hier in meiner WG-Wohnung, in der internationalen WG, wo ich der einzige Deutsche im Moment bin. Sonst, ja, ist einfach schön hier, dass die ganz anderen Leute sonst aus Asien, Afrika oder sonst woher kommen. Oder Osteuropa auch. Ja, ist einfach schön hier. Obwohl ich nicht so viel mache mit meinen Mitbewohnern, aber ja, das ist eben genau diese Frage des Sozialen. Warum fällt es manchmal so leicht, was zu sagen? Und hier im Podcast zum Beispiel oder andererseits so schwer scheinbar, sich diesem Medienkonsens zu widersetzen, wie man zum Beispiel beobachten kann im Neue 20er Podcast, der ja doch einen achtbaren Ansatz hat und auch ein gewisses intellektuelles Potenzial. Eine gewisse Potenz ist da ja schon vorhanden in den beiden Geistern. Nur, die können halt auch nicht über gewisse rote Linien, über gewisse Schranken dieses Medienkonsenses hinausgehen und das ist genau die Art und Weise, wie wir heute beherrscht sind in diesem Imperialismus, in diesem Zustand, also wo alles am Bröckeln ist und man sich schon, wie in dem Text von Hux in 106 ausgedrückt, schon fragt, warum ja, wird der Imperialismus überhaupt noch 3 Tage weiter überleben oder ist es morgen schon zu Ende? Also ich mich schon eine realistische Frage. Dass alles so weitergeht, ist nur zu erklären durch diese ideologische Herrschaft, dass unsere Gehirne einfach durchsetzt und beherrscht sind. Und obwohl eigentlich jedem klar werden könnte, dass man es viel besser politisch organisieren kann, auch wenn ja niemand die perfekte Idee hat, auch nicht die Kommunisten. Aber gut, es muss trotzdem daran festgehalten werden, dieser Status quo, wobei man, wie man im Grunde schreibt, nicht so unwissenschaftliche Begriffe wie Status quo benutzen sollte. Aber mir gefällt es einfach so, dieses Träge, was in diesem Begriff mitschwingt. Und Grund liegt im Wert auf die Wissenschaftlichkeit der Sozialismus, die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft ist ja ein Buchtitel von Friedrich Engels, der eben sagt, ja, ist ja eine schöne Idee. Schön auch, dass es Frühsozialisten gab, noch vor Marx, die auch schon einiges Interessante gedacht haben, aber es ist eben wichtig, die Wissenschaft auch sich da auf den Weg zu machen. Aber die Wissenschaft ist nicht vollendet mit dem, was Marx geleistet hat, sondern da müssen wir weiter ansetzen. Und heute genau sind wir eben so zerlöchert, die Bewusstsein zerklüftet. Da sind die Niveaus, das Level ist einfach ein bisschen niedriger, der Maßstab, den wir heute ansetzen können. Und auch ich kann einfach nicht so abliefern wie Marx, aber mich doch an ihm orientieren und ihn auch vorlesen später. Aber jetzt zum Einstieg. Also diese fehlgeleiteten Ideologen, die sind vielleicht noch zu gut weggekommen beim letzten Mal, habe ich dann gedacht. Ja, zum Schluss dann doch wieder ganz versöhnlich etc. Und mal. Also nur noch zum Subjektiven. Ich bin hier also in dieser WG und hatte jetzt die letzten 2 Wochen auf das Elternhaus aufgepasst, auf meinen Hund, der so oft raus muss, weil er schon älter ist, auf meinen Kater, dem es auch nicht so gut ging, und die ganzen Pflanzen da gegossen. Und es ist schon ein Stress, sage ich dann immer wieder, meine Freundin, nämlich das Stress, die Verantwortung für das elterliche Haus, für das Kapital praktisch für das fixe Kapital in der Immobilie. Immobilie heißt ja so viel wie nicht beweglich, leitet sich wohl vom Lateinischen ab. Immobile ist ja auch dieser Stürmer, der mal bei Borussia Dortmund gestürmt hat und dem man auch nachsagte, dass er ein bisschen unbeweglich war. Also Immobilien, das ist dieses Kapital, von dem ich da sprach, dieses Erbe, was auch ganz gut war, denke ich, um meine subjektive Position offenzulegen, dass ich schon objektiv auch dem Proletariat angehöre, der weiter darauf angewiesen bin, meine Arbeitskraft zu verkaufen und eben noch nicht so viel habe, trotz dieser Aktien, die mir auch mein Vater geschenkt hat oder für mich irgendwie gekauft hat. Trotzdem fühle ich mich noch nicht in dieser Position, dass ich so viel hätte, dass ich mich nur faul hinsetzen könnte und die anderen für mich arbeiten lassen könnte. Aber sagte ich dann, ja gut, durch das, was meine Eltern halt schon akkumuliert haben, also mein Vater ist dann in einer mittleren Führungsposition bei so einem großen Konzern, da ist man einfach gut abgesichert. Und wenn man da so 30, 40 Jahre arbeitet, klar, da hat man dann ausgesorgt, stelle ich mir so vor, okay, habe ich jetzt ja keinen Einblick in deinen Kontostand, das ist ja auch nicht. Aber ist trotzdem ganz gut, das hier zu verarbeiten, um das klar zu machen, ja, wenn man da drauf blickt, aufs Erbe, wobei ich mir da auch gar nicht so sicher bin, was ich da überhaupt noch zu erwarten habe von meinem Erbe. Mein Vater natürlich meine politische Position ablehnt, aber wie auch immer. Wenn ich dann was erben kann, wenn sie dann sterben, meine Eltern hoffentlich in ferner Zukunft dann mit etwa 90 oder 100, da glaube ich, ist dann schon ganz gut. Kann man die Erde auch mit einem zufriedenen Lächeln verlassen in so einem Alter. Und wenn ich dann was erben kann, genau, das kann ich mir jetzt ja schon mit einbringen. Und deshalb meinte ich, bin ich in so einer Zwischenposition. Es gibt natürlich noch verschiedene Differenzierungen zwischen diesen Schichten, Proletariat und Bourgeoisie. Und nicht alle Menschen lassen sich da einordnen. Die Hausfrau, die daheim bleibt, die ist eben Frau des Proletariers und auch irgendwie angegliedert in dieser Klasse. Aber es ist ja nicht so wichtig, diese Totalität, wie ich schon mal meinte, mit Bezug auf Marx, auch wenn man nicht die ganze Welt irgendwie abbilden kann im Denken. Aber es ist ja trotzdem mal ein Fortschritt, irgendwie Begriffe haben, ein theoretisches System zu haben. Es ist ja schon mal ein Fortschritt, als im Dunkeln im Nebel zu stochern. Aber heutzutage wollen wir eben diesen Fortschritt nicht mehr haben, sondern sagen, wir wollen nur noch das, was zu 100% bejahbar ist, wie es bei Robert Pfaller heißt, womit man sich ganz identifizieren kann. Und eine Wahrheit, die uns nur ein Stück weit weiterführt, die auch genial ist, die sehr viel Witz und Geist enthält über Marx, aber die man nicht so irgendwie objektiv zahlenmäßig überprüfen kann, die wollen wir nicht wahrhaben. Und so sagte ich, mit dem Klima ist es irgendwie, dass jetzt auch Kommunisten auf den Diskurs der Klimadringlichkeit einschwenken, erkläre ich mir damit mit dem Verlangen nach dass eine objektive Begründung geben soll, warum die Revolution zu machen ist. Und da kann man eben die CO2-Konzentration und so weiter und so fort ablesen und sagen, es ist ja gestiegen, ist ja auch Fakt, das bestreite ich ja auch nicht, dass zum Beispiel die CO2-Konzentration über die letzten 200 Jahrhunderte 200 Jahre extrem gestiegen ist und die Temperatur um etwa 1,3 Grad bisher gestiegen ist. Und das ist ja auch Fakt. Und genau da denkt man dann, dann ist ja wirklich klar, das ist diese Wissenschaft, die ist zu 100% bejahbar. Und dann ist klar, daraus müssen wir jetzt ableiten, politisch ist irgendwas zu machen, ist zu handeln. Gut, das hatte ich ja letztes Mal abgehandelt, das ist aber leider falsch, sondern das, was Marx schreibt, ist richtig und ist heute noch genauso richtig. Einzelne Kämpfe, einzelne andere Fragen, die haben auch ihre Bedeutung, auch ihre Relevanz, aber wenn man es darauf verengt und glaubt, das wäre jetzt der Hauptwiderspruch in der Gesellschaft, so einzelne Fragen wie zum Beispiel die Judenfrage, über die Marx geschrieben hat, dann verliert man die eigentliche Beschaffenheit der Gesellschaftsformation und ihre Widersprüche völlig aus den Augen. Die Judenfrage, das war nämlich das, was ich später vorlesen wollte, kurz. Oder eben die Klimafrage. Aber Marx schreibt dann eben über die Position des Juden, der Juden und wie sie sich emanzipieren können. warum klappt es irgendwie nicht zu dieser Zeit in den 1840ern, dass man ihnen mehr politische Rechte zugesteht. Aber gut, lassen wir das noch kurz. Das ist auch der Punkt, das habe ich auch gar nicht richtig verstanden, diese Schrift, oder ist auch noch weiter im Dunkeln, was, worauf will Marx hier eigentlich hinaus, der auch selber Jude war, noch nicht gläubig. Was ist das? Aber trotzdem merkt man einfach schon, dass es genial ist und dass einige geniale Thesen enthält, und deshalb wollte ich das vorbringen. Auch wenn man es nicht zu 100% sich damit identifizieren kann und sagen kann, was wollte Marx damit sagen, irgendwie, dass die Emanzipation der Juden ja nicht so einfach ist in einem bürgerlichen Staat. Aber aus welchem Grund eben? Weil die Emanzipation des Menschen nicht so einfach ist, weil dieser bürgerliche Staat nur die Raubtierverhältnisse des Kapitalismus zementiert. So ungefähr vulgarisiere ich hier seine Thesen, aber ja. Gut, davon wollte ich jetzt aber wegkommen. Ich mache heute also eine Folge, wo ich einfach nochmal das verarbeite aus der letzten Folge, weil sie haben mich auch so mitgerissen hat. Man hat auch gemerkt, in welch aufgewühltem Zustand ich war, auch wegen diesen privaten Verpflichtungen und Verflechtungen, ja, auch meine Herzensangelegenheiten. Aber darauf gehe ich jetzt gar nicht mehr an heute, sondern wirklich mal jetzt dann objektiv sein auch, ja. Und die Grenzen habe ich mir hier aufgeschrieben. Weil gerade habe ich nur so ein schönes Video gesehen auf der Webseite von dieser Querdenkenbewegung, die ich gar nicht so kannte. Es ist nur immer die Rede so von der, ja, von der Seite, die das große Mediennarrativ stützt. Dieses Narrativ, das gar nicht so wichtig ist. Ist es jetzt Ukraine das Thema oder Corona? Das war auch ein bisschen vermischt immer im letzten Podcast, aber grundsätzlich ist eigentlich auch egal. Wolfgang und Stefan sind bei beiden Themen eben so, dass sie sagen, ja, die Prämissen dieses demokratischen Diskurs, die stimmen ja schon, nur die meisten sind halt nicht so klug wie wir und die können das nicht durchschauen. Die können halt nicht zu diesen klugen Schlüssen kommen wie wir und deshalb läuft es falsch, ne? Und ich sage einfach, nee, aber die Prämissen sind schon falsch und dass dann einzelne Leute eine quatschige Position vertreten oder einfach dumme Bücher schreiben, ist dann vom System so gewollt. Es will uns ja in immer weitere geistiger Dunkelheit und Knechtschaft halten. Und da hörte ich nun gerade nur, weil ich mir das anschauen wollte, weil Querdenke ist ja immer dieser Begriff, der von dieser Seite, von diesem hegemonialen Medienblock dann aufgebracht wird oder von Leuten, die dann dieses stumpfe Freund-Feind-Schema reproduzieren, das da geliefert wird aus den Medien. Die sagen, verweisen dann auf die Kritiker, die Protestierenden gegen diese Corona-Politik der deutschen Regierung. Diese Corona-Diktatur, sagte ich, aber es ist ja nicht so wichtig, ob man es nur so bezeichnet. Ich sage ja auch, die eigentliche Diktatur ist die Kapitaldiktatur, aber egal. Die Kritiker werden halt immer mit diesem Label Etikett Querdenker, obwohl es ja nur so eine kleinere Gruppe ist. Aber was ist das eigentlich? Wollte ich mich dann mal informieren und habe es jetzt auch noch nicht richtig rausgefunden. Nur die Website sieht ganz interessant aus und diesen einen Vortrag habe ich hier mal angeklickt. Michael Mayen, die Medienmatrix von einem Journalismusprofessor aus München. Das will ich mir dann später noch mal ja, zu Ende hören, weil das wirklich hat sich interessant angehört, was er meinte, nämlich gerade, ja, irgendwie, man kann da nicht über gewisse Grenzen hinausgehen, der Medienmatrix, die eben definiert wird von dem, was in der Süddeutschen Zeitung steht, in der Tagesschau gesendet wird. Und klar herrscht hier Meinungsfreiheit, aber was passiert, wenn du da über diese Grenzen, dieses implizit behaupteten Konsens, der irgendwie so unseren zivilisatorischen Fortschritt widerspiegeln soll, wenn man darüber hinausgeht. Das finde ich sehr gut und auch diesen Begriff der Matrix, den ich auch schon mal aufgriff, in einem Text aus den 60er noch in Bezug auf Corona, dass man einfach in der Matrix lebt und selbst solche Podcasts, die früher ganz regierungskritisch, ganz ja, verschwörungsdenkerisch schon waren, was ich ja als einen positiven Begriff definiere. Das Verschwörungsdenken ist nichts Schlechtes, nur weil es Leute gibt, die vielleicht auch dumme oder menschenverachtende Verschwörungstheorien verbreiten. Ist ja trotzdem richtig, genauso wie es auch Kommunisten gibt, die ja, aus meiner Sicht hanebüchende Positionen vertreten, vor allem eben zu Corona. Zahlreiche Kommunisten den bürgerlichen Staat da auch unter den Mantel kriechen wollen und sich da ganz fest klammern wollen an seinem Schutznarrativ, Schutzmaßnahmen gegen Corona. Ja, trotzdem, Verschwörungsdenken ist ja grundrichtig und das habe ich vor allem durch den Alternativlos-Podcast gelernt, aber wie die beiden jetzt abgebogen sind, die sind also in die völlig falsche Richtung abgebogen, sage ich ganz klar, eben auch dem Mainstream so einfach unter den Rock gekrochen. Bei Fefe kann man es nachlesen im Blog zur Ukraine, klar, immer in da konterkariert er noch, dass den Kriegskurs der deutschen Regierung und die Normalisierung der Bevölkerung, das ist sehr schön, dass er sagt, ja, aber er hat Angst vor einem Atomkrieg in Europa, das sollten sich die Leute doch mal genau durchdenken, ob das nicht auch eine normale Option mit einberechnet der USA sein könnte, dass man sagt, ja, machen wir halt Europa zum Schlachtfeld, das betrifft uns dann vielleicht ja gar nicht. Gut, das ist ganz gut, aber zu Corona ist er eben auch auf dieser extremistischen Coronistenseite, die alles vermeiden will. Gut. Ja, und genauso Frank, der, ja, ich will das nicht viel sagen, nur was ich aus dem Alternativlos-Podcast mitgenommen habe, diesen Zeitungsbias, dass man die Zeitung liest und sich bei einem Thema ganz gut auskennt, in der Informatik etwa, wie die beiden, und dann denkt, das ist ja total Quatsch, was da zusammengerührt wurde von einem Journalisten, der hat sich noch nicht mal richtig mit jemandem unterhalten, der sich damit auskennt, der hat wohl einfach nur bei Wikipedia kurz den ersten Absatz gelesen oder ja, und dann seine eigenen Assoziationen dazu geschrieben und die Begriffe irgendwie so zusammengerührt. So denkt man sich sicher manchmal, ja, das ist richtig, und dann aber ist das wichtig bei diesem Bias, bei diesem Effekt, diesem kognitiven Verzerrungseffekt, dass der Zeitungsleser dann denkt, das ist ja so Schwachsinn in diesem Feld, wo ich mich gerade auskenne als Softwareentwickler oder als Ingenieur oder als Architekt oder irgendwas. Bei meinem Spezialfeld kenne ich mich aus und kann ganz klar sehen, das ist so blöde, das ist eine gewollte Verdummung der Leser, was hier stattfindet. Und dann blättert man aber weiter auf die nächste Seite, in die nächste Sektion, da geht es vielleicht um Politik oder um Kultur und da kennt man sich nicht so aus. Und dann denkt man, ah ja, ja, das ist ja interessant, was hier steht. Das wird ja schon so ungefähr stimmen. Also die würden doch keinen so offensichtlichen Quatsch hier drücken. Und das fand ich so genial aus dem Alternativlos-Podcast. Das genauso ist natürlich. Deshalb diese Feindschaft, die ich anmahnte, muss man sich täglich aufs Neue erarbeiten. Das geht eben nicht anders. Und da wird auch sicher ich mal Fehler machen, aber was soll ich dazu sagen, wenn ich täglich die Zeitung lesen würde, dann würde ich ja genauso reinkommen in diesen Zeitungsbias. Und das ist genau, was ich diesen beiden, also aus dem neuen 20er-Podcast, vorwerfe. Den Alternativlos-Podcast habe ich schon länger nicht mehr gehört. Die publizieren ja auch extrem wenig, was ich nicht ganz verstehe, wenn man schon so populär ist. Sie sind noch nicht mal bei 100 Folgen. Also das ist wirklich lächerlich. Nun, das kurz erwähnen mit Querdenken, weil da bin ich nur auf die Website gegangen, weil Wolfgang diesen Begriff also wieder erwähnt hat, der soll als Sammelbecken dient für alle Protestierenden. Und Wolfgangs Aussage war also in diesem Podcast, in diesem Salon, vom Juli, ja, irgendwie, ja, jetzt ist ja auch mal gut mit dieser Corona-Zeit und muss auch wieder zum normalen Leben übergehen. Und viele sagen es, äußern ja auch Kritik an den Vorschlägen von Lauterbach, dass es so weit geht. Aber eben nicht die Querdenker, sondern die Normalen. Ja, das ist so demagogisch wieder. Also was ist so falsch an den Querdenker? Klar, sind da auch Faschisten dabei, sag ich ja auch ganz klar, aber Ja, die sind eben in der Minderheit, das ist eben eine Gruppe und das ist auch so gewollt von der Regierung und von solchen Podcastern, die die Regierungslinie stützen, wie Wolfgang. Die wollen ja, dass jegliche Kritik in die faschistische Ecke gedrängt wird. Und mein Punkt ist aber, das ist selbst ein faschistisches, ein Denkmuster, eine Vorgehensweise aus dem Nationalsozialismus, dass man das ganz andere braucht, den Juden, eben den Hitler erfinden musste, was Slavoj Žižek sehr schön beschreibt, wie wichtig dieses ideologische Element des Juden war für das ganze Gedankengebäude des Nationalsozialismus und das eben das ganz andere. Und so ist es hier mit den Querdenkern. Das sind die ganz anderen, die ja sind vielleicht auch, sagen sie vielleicht auch mal was Richtiges, aber irgendwie sind sie will man mit denen nicht paktieren und was weiß ich, die leugnen alles. Die leugnen, ne? Das in dieser geschmacklose, geschichtsvergessene Begriff der Corona-Leugner, die hier mit Holocaust-Leugner in Verbindung gebracht wird. Also ja, das das Virus war am Anfang dieses ganz andere, dieser Eindringling, der dann ferngehalten werden musste. Ja, warum? Wusste man nicht genau, sonst hat man es doch auch immer zugelassen, dass sich einfach so Atemwegsinfektionen ausbreiten und hat gedacht, ja, okay, wenn ich nicht so von vornherein gebrechlich bin von der Gesundheit, dann wird mir das auch nichts groß an Schaden zufügen. Aber das ist natürlich ein Gedankenweg, der ganz verboten ist, also seit 2020, seit diese Diskussion dann aufkam, ist Corona vergleichbar mit der Grippe, was dann hieß, nein. Und diese Diskussionen haben sich bei vielen jetzt einfach so eingebrannt, dass sie deshalb so harsch, so hysterisch dann auf Wolfgangs sanfte Lockerungswünsche reagieren. Das völlig normal. Also ja, das hatte ich ja beschrieben letztes Mal, dass diejenigen wie Wolfgang und Stefan, die die Suppe erst angerührt haben, die beschweren sich jetzt darüber, dass es Leute gibt, die nicht herauskommen aus dieser Corona-Hysterie, die weiterhin nach 2 Jahren darin gefangen sind. Also die eigentlich Schuldigen wollen hier die Opfer auf die Opfer noch weiter eindreschen und denen sagen, ja, wegen euch sind wir weiter in dieser Corona-Situation, wegen euch kann es jetzt irgendwie nicht nochmal weitergehen. Weil die sind eben die Schuldigen, sage ich, oder Schuldige als so der Normalbürger, weil sie ja ihr eigenes Medium haben, weil sie irgendwie Intellektuelle sind, die schon auch sehr kritisch mit den Mainstream, mit den großen Massenmedien, mit der Einheitsfront ins Gericht gehen können und das ja auch tun, aber trotzdem nicht so weit kommen, die grundlegenden Prämissen in Frage zu stellen. Und da kann ich einen Podcast noch empfehlen, das ist das dritte Jahrtausend mit Matthias Bröckers und seinen 2 Genossen da noch. Das fand ich sehr schön, wie sie auch jetzt viel Unterstützung kriegen. Immer wieder vorgelesen wird, wie im Aufwachen-Podcast damals, was an Spenden reinkam. Das ist einfach wunderbar. Dieser YouTube-Kanal ist etwas abgespaced, ja, weil da geht es um UFOs und die meinten nur, das ist ihnen ganz recht. Das dritte Jahrtausend ist also nicht der UFO-Podcast, sondern der Kanal, unter dem das läuft. Da gibt es viele UFO-Videos. Aber da geht es immer wieder um Politik, um den Ukraine-Krieg im dritten Jahrtausend. Und da sagten sie, aber es ist ihnen ganz recht, dass es unter diesem Kanal läuft und dieses Programm, also mit dem dritten Jahrtausend, da eher versteckt ist. Und das ist auch versteckt, da muss man ein bisschen runterscrollen, bis man es findet. Und das ist ganz gut, damit sie noch online bleiben, weil ja, eben die Zensur man hierzulande auch schon fürchtet. Wenn man sich nicht selbst schon beschneidet mit der Schere im Kopf, wie eben Stefan und Wolfgang, dann eben, ja, es ist einfach klüger, das einzugestehen, dass man Angst vor der Zensur hat, so wie Lenin das schrieb, dass wegen der zaristischen Zensur, sprich einer Sklavensprache, und genauso gehen die drei da eben ran. Ja, und es ist wunderbar, was der eine dann erzählte mit der Gegneranalyse, was jetzt wohl ein neu aufgesetztes Programm der Regierung ist, um irgendwie kritische, unabhängige Medien, wie eben gerade solche Podcasts oder YouTube-Kanäle, ins Visier zu nehmen, zu analysieren. Und sehr schön fand ich da, dass er das dann aufgegriffen hat. Das war auch eine Institution der Nazis, diese Gegneranalyse. Und das hat er dann historisch aufgearbeitet, aber halt diese Frage gestellt, ja, wie kommen die jetzt darauf? Ich meine, das ist ja schlimm genug, dass man da ja alternative Medien irgendwie so über die Buch führen will. Listen anlegen will, wer hier irgendwie was Unliebsames äußert, aber dass man dem auch noch so einen Namen gibt, der so vorbelastet ist durch die Nazis. Warum? Und da erklärte er nur, Dirk Pohlmann war das, dass es sich da vielleicht um Projektion handelt. Da müssen wir so psychoanalytisch rangehen, dass diese Leute selbst ja, gewisse Gedankenmuster verfolgen, die mit dem Faschismus in Verbindung stehen. Und deshalb kommt da das Verdrängte wieder. Sie gehen selbst so in eine faschistische Denkrichtung wie bei Corona. Deshalb müssen Sie es den Gegnern dieser neuen Politik vorwerfen, die wären Faschisten. Und so kommt aber jetzt dieser Begriff wieder auf mit der Gegneranalyse, irgendwie aus dem Unbewussten. Ja, ist es dann so, dass ich ja, dass sich da einfach die Wahrheit äußert, auf wessen Schultern man da steht. Und das war sehr schön, nur von ihm muss ich dann kritisieren, Dirk Pohlmann, dass er auch die Moskauer Schauprozesse mit Julian Assanges Prozess in Verbindung gebracht hat. Ja, es ist ja ganz richtig, dass auch bei den Moskauer Prozessen nicht alles so sauber zuging, dass da sich auch erzwungene Geständnisse gab, aber es gab eben auch Geständnisse wie bei Bucharin, die ja da ganz klar einfach Rechenschaft abgelegt hat, seine konspirativen Tätigkeiten zugegeben hat. Aber gut, es gab sicher auch Gewalt und keine unfaire Verfahren und Deportationen, die nicht auf wirklichen Beweisen beruhten, wo Leute dann ins Arbeitslager gesteckt wurden. Das gab es ja alles. Nun müssen wir das in der historischen Situation betrachten. Aus der aggressiven imperialistischen Politik und der Bedrohung, die damals ganz klar spürbar war in den 30er Jahren durch den italienischen Faschismus, der schon in den 20ern gestartet ist und den deutschen, der dann hinzukam durch die große Wirtschaftskrise 1929, der nochmal die westeuropäischen und amerikanischen kapitalistischen Länder viel aggressiver werden lässt. Natürlich, ja, ist da die Sowjetunion zurück, da müssen wir das mit einbringen. Man muss als Ganzes eben das Projekt des Kommunismus affirmieren, aber nicht, das heißt ja nicht, dass man sagen muss, das war zu 100% richtig, was da abgelaufen ist. Ich sagte, brachte mal den Begriff Massenhysterie an, wie bei Corona ist es eben auch da, dass da dann überall der Eindringling gesehen wird und gesagt wird, aber wir als Sowjets müssen doch jetzt ja, einfach frei bleiben von diesen äußeren Elementen. Und ja, das muss man verstehen, aber deshalb ist es eben falsch. Na, wenn man das heutige System ablehnt und das so gut auch desavouiert, wie in diesem Kanal, das dritte Jahrtausend, dann müsste man aber auch einen Gegenentwurf haben und wissen, worauf bezieht man sich. Und das kann eben die Sowjetunion sein, aber dann darf man da nicht so unkritisch die bürgerliche Propaganda gegen die Sowjetunion, die antikommunistische Lügengeschichtsschreibung übernehmen und einfach sagen, ja, das sind die Schauprozesse und das heute ist es also auch so schlimm wie damals, sondern nee. Es ist heute schon die ganze Zeit viel schlimmer als in der Sowjetunion und fast so schlimm wie im Faschismus. Das ist die Situation, das ist der Punkt, an dem wir stehen. Und das ist diese. Da kann ich jetzt vielleicht weitermachen. Dass an diesem Begriff des Faschismus noch ein bisschen. Noch ein bisschen arbeiten. Ich sagte ja, gut, für diese historische Situation können wir sagen, das ist der Imperialismus, der sich zum Faschismus entwickelt. Einfach ein viel aggressiverer und gewalttätiger Imperialismus, als Lenin damals noch vor 100 Jahren kannte und analysieren konnte. Ein Faschismus, der wirklich überall eingreift, wie Irak und wo sich dann Länder wie China oder Russland zu Recht bedroht sehen und auf der Abschussliste stehen, sehen, wenn die USA und die westlichen Mächte wie Großbritannien mit ihren Geheimdiensten in der Ukraine in Kiew schon so einen Putsch anrühren und das von westlichen Medien ganz klar gefeiert wird, gelobt wird, gesagt wird, ja, das ist die Demokratie, die hier eingepflanzt wird. Wenn so eine Einheitsfront entsteht, wenn man auch sieht, die westliche Bevölkerung ist ausgeschaltet, ist ja, in Trance, einfach hypnotisiert durch diese Medien, durch die Einheitsfront. Da ist nichts zu erwarten, irgendwie von Widerstand. von ihnen noch, sondern dann ist wirklich halt ja, die Richtung klar, dass Russland sich unabhängig machen muss, unabhängiger werden muss und mehr auf die multipolare Weltordnung setzen. Und ja, das wäre gut gewesen, das pazifistisch hinzukriegen. Und ich bin trotzdem noch weiter dieser Meinung, man hätte den Ukraine-Krieg auch aus russischer Sicht noch vielleicht verhindern können. Es ist nicht so, dass Putin keine andere Wahl hatte, als da einzumarschieren. Also es wäre gut gewesen, da noch andere Möglichkeiten auszuloten und vor allem vielleicht auch so schon einen Wirtschaftskrieg gegen den Westen von sich aus anzufangen, das Gas zuzudrehen, vielleicht so rum anzufangen und zu sagen, ja, wir wollen jetzt auf diese multipolare Weltordnung zusteuern. Und ja, dass jetzt dieser Krieg da ist, ist schade, ist traurig, aber ja, ist eben. Muss man eben historisch analysieren, was da vor allem seit 1990 passiert ist in Osteuropa. Und wer sich hier auf den BRD-Konsens beruft, der taucht seine Hand ja auch in diese halbfaschistische Jauchekugel. Und mit solchen Leuten will ich eigentlich nichts mehr zu tun haben, will da nicht anschlussfähig sein, deshalb heute auch noch radikaler sein, noch rücksichtsloser auf diesen BRD-Konsens. Ja. Also, nur weil diese Länder wie in Europa und in den USA nicht nach innen die Gewalt anwenden, wie damals im Faschismus, dass Leute in die KZs deportiert wurden oder es Rassenhandlung gab, trotzdem wenden sie ja diese Gewalt nach außen an und fangen da Kriege im Irak an und dass sich also die Leute da ganz klar dem ausgesetzt sind, der Gewalt, dass sie jetzt einfach Spielball dieser Mächte sind, dass dann Bagdad niedergebombt wird und viel brutaler als jetzt die Russen Krieg führen. Wenn sie eben so vorgehen würden, dann hätten sie die Ukraine auch schon längst einnehmen können. Dass sie einfach alles komplett niederbomben, keine Rücksicht auf Zivilbevölkerung nehmen. Und ja, es ist also die faschistische Gewalt nach außen, die immer wieder angewendet wird von diesen Regimes, von diesem Block der NATO, von dem wir hier Teil sind in Deutschland. Und da ist es. Will ich also Tacheles reden, will hier ernst sein und nicht in diesem spaßigen, vorgeblich spaßigen BRD-Konsens noch mitrühren, sondern die Leute, an die ich anschlussfähig sein will, sind eben meine Genossen, die Kommunisten. Die da so nett waren in Stuttgart bei der Demo. Und ja, wo ich gesehen habe, die sind schon seit Jahrzehnten dabei, teils und immer noch raffen sie sich auf, da herzufahren, teilweise von weit her, aus Ulm auch. Und dann ist das einfach so wichtig, da wenigstens präsent zu sein. Und da, ja, ist für mich einfach klar, da muss auch ich weiter ansetzen. Wenn ich hier dieses Talent habe zu reden, dann ist das, was ich geben kann. Und aber auch einfach da zu sein, einfach auf einer Demonstration, da teilzuwerden, dieses großen Körpers, der sich aus den kleinen Individuen zusammensetzt, auch das ist ja was Wertvolles, Erhabenes. Und so aber auch dieser Podcast, dieses politische Programm, wo ich jetzt mal also vorankommen will. Also zur Ukraine. Wenn diese Anschlussfähigkeit des 920er Podcasts ist eben, dass Stefan, oder fangen wir so an mit Wolfgang, der sagt, ja, wir sind uns einig, es ist besser, einen Wirtschaftskrieg gegen Russland zu führen, als wirklich mit Soldaten da einzurücken. Also da wird die Prämisse akzeptiert, ja, das ist böse, was die Russen jetzt machen, Land invadieren. Schon allein diese Prämisse ist sehr witzig, wenn man es mit den Invasionen der USA vergleicht. Und wir müssten dagegen jetzt was machen. Wir müssten irgendwie, ja, zwar keine militärische, aber ökonomische Gewalt anwenden, um da, ja, um die Russen davon abzubringen. Okay, das ist die Prämisse, die sie akzeptieren und sagen, ja, dann ist halt dieser Wirtschaftskrieg. Und sie sind dann nur kritisch mit der Vermittlung durch die Medien, sagen sie, ja, aber es müsste doch besser klar gemacht werden, dass es natürlich eine Lüge ist von Habeck zu sagen, Putin würde uns den Gassen abdrehen, sondern dass wir durch die Sanktionen erst dazu weiter. Okay, das ist Ihre Position, aber grundsätzlich sagen Sie ja, ist ja vielleicht was Gutes, mit den Sanktionswerk zu gehen. Und dann erwähnten Sie aber, welche Auswirkungen, welche brutalen Auswirkungen das auf die dritte Welt hat, dass da dass Europa vom Spotmarkt das ganze Gas wegkauft, weil sie jetzt nicht mal so viel kriegen aus Russland. Und dann aber diese Länder in Südamerika, in Südasien einfach nicht mehr ans Gas kommen, weil Europa natürlich mehr zahlt oder ja, das einfach alles wegkauft, Flüssiggas und so weiter. Und ja, also in diesen Ländern drohen dann wirklich Volksaufstände, nicht wie hier, wo man sich das vielleicht nur so vorstellt. Es könnte dann zu Aufständen kommen, wegen 9% Inflation, aber in den Ländern, ja, also dieser Ukraine-Krieg dann nochmal viel schwerwiegendere Auswirkungen, wo sowieso schon eine Inflation von 30% herrscht, würde die dann vielleicht nochmal verdoppelt oder ja, also da warfen die beiden dann auch die Frage auf, wie ist das dann ethisch zu bewerten, was der Westen hier macht, wenn man das mit einberechnet, diesen Wirtschaftskrieg, den wir hier führen, was der für Auswirkungen hat auf andere Länder, die dann wirklich nichts mehr zu essen haben oder zu tanken oder sich alles so extrem verteuert ist, da darf man das eigentlich überhaupt? Ja, das ist genau die Frage, wo man sich halt von Anfang an stellen müsste und ganz klar sagen müsste, nein, das darf man nicht. Also das ist genauso, das ist vielleicht nicht so gefährlich wie die militärische Gewalt, dass man dadurch noch einen Nuklearkrieg entfesselt. Aber es ist genauso gewalttätig, so einen Wirtschaftskrieg zu entfesseln, so wie wir auch gegen Griechenland einen Wirtschaftskrieg führten, was immerhin gut benannt wurde im Aufwand-Podcast, aber ja auch schon gegen Russland seit 2014 einen Wirtschaftskrieg führten. Genau, da kommt jetzt eine Aussage von Stefan hinzu, die ich nur zitieren wollte, weil ich damit einfach begründen will, warum ich diesen Podcast auch nicht genau hören will oder jetzt, dass es mal eine Ausnahme war, dass ich da reinhörte, aber ihre ganzen Folgen aus dem Frühjahr, mit der, wo noch Ukraine im Episodentitel war, das will ich mir dann einfach auch nicht geben. Das ist einfach auch, nee Leute, das ist einfach nicht nice, was ihr da macht. Das muss man ganz klar so sagen. Was Stefan nämlich sagte, war, ja, Merkel sagte, 2014 hat das irgendwie angefangen mit der Ukraine-Krise und sie meinte, ja, warum haben sie sich da nicht mehr drum gekümmert, um diese Krise, da Putin Einhalt zu gebieten. Und dann sagte Merkel, ja, weil 2015 halt die Flüchtlingskrise war und man hat halt auch nur eine Aufmerksamkeit und hat halt nur Kapazitäten für begrenzte Themenfelder, muss wissen, wo man seine Kräfte einsetzt, was ja grundsätzlich richtig ist. Das hat Stefan da eben zitiert, ja, aber eben mit so einer affirmativen Haltung, dass er die Prämissen wieder akzeptiert und sagt, ja, also eigentlich wäre es ja schon so gewesen, dass Deutschlands Position da noch zu passiv war, dass sie mehr Gewalt gegen Russland hätten anwenden müssen, noch mehr Wirtschaftssanktionen und weniger von dieser Diplomatie, die es damals ja immer noch gab, unter der Merkel-Regierung, wo Minsk 1 und 2 geschaffen wurden. Also damals war Deutschland ja doch noch in einer Art Vermittlerrolle mit Frankreich zusammen und jetzt irgendwie sind wir in einer neuen Matrix, in einer neuen Realität aufgewacht und für mich ganz klar, das mit Corona in Verbindung zu bringen, wie ich meinte, auch wenn es nicht so geplant ist, weil ich letztes Mal meinte, das ist das Vorspiel Corona, um die Bevölkerung so zu normieren. Ja, damit sage ich nicht, dass es irgendwie von irgendwem geplant gewesen wäre, sondern klar, auch wenn bei Corona, klar, das ist auch nicht, wahrscheinlich nicht durch die Fledermaus, sondern auch durch ein Labor, da kann auch irgendwer seine Finger im Spiel gehabt haben, Geheimdienstregierung, aber das ist nicht der Punkt. Selbst wenn, dann weiß ja die Linke halt nicht, was die Rechte tut, dass Merkel davon wüsste oder irgendwer in Deutschland, ist sowieso extrem unwahrscheinlich, sondern wenn so eine Geheimdienstaktion ein Virus loszulassen, dann eher von einem US-Geheimdienst oder anderen Ländern, solchen kann man das zutrauen. Aber ja, dann kommt Corona und dann weiß Merkel das eben zu nutzen für sich, weiß ja auch, was diese Weltkrisen und Brände sind, wie in der Ukraine, dass dann immer noch ein Krieg tobt, auch wenn man nicht mehr so viel davon mitkriegte 2020 in den westlichen Medien, weiß sie das ja, dass das jederzeit wieder eskalieren könnte. Und wie beherrscht man die eigene Bevölkerung so, dass sie einem da auch wirklich folgt im Kriegskurs, obwohl die Front schon so nah ranrückt an Deutschland auch. Und nicht mehr so ist wie in Syrien vielleicht, wo auch jahrelang Krieg geführt wurde, wo auch der Westen seine Finger im Spiel hatte. Und eben, ja, auch da einfach nur Chaos, Verwüstung sehen wollte und auch einfach nur auch wieder diese östlichen Marker da deklassieren wollte in Syrien. Auch so muss man das ganz klar sehen. Dass das die ideologische, das ideologische Zuckerbrot ist, mit dem die Bourgeoisie die westliche Arbeiterklasse ködert, dass sie ihnen so ein Überlegenheitsgefühl gibt über andere Nationen. Und so ist es, so sehen wir also hier, wie das zum Faschismus führt, wie faschistische Elemente hier mit einberechnet sind in dieser imperialistischen westlichen Weltordnung. Ja, ist vielleicht nicht so wichtig, diese Begriffsarbeit, sagte ich. Aber doch, weil ich so einen schönen Begriff finde mit dem Faschismus. Und ja, man muss ja auch Ehre, wem Ehre gebührt, dass die Faschisten in der heutigen Situation sehr gut dastehen, im Gegensatz zum Beispiel zu uns Kommunisten, dass sie, ja, das eine sehr verbreitete Haltung in der Bevölkerung ist. Es auch in meinem Bekanntenkreis Leute gibt, die ich ganz klar als Faschisten bezeichnen würde. Zum Beispiel letzte Woche habe ich da nur mit einem gegrillt. Und ja, es ist aber trotzdem auch gar kein so großer Unterschied zwischen den Rechtskonservativen, die eben auch von diesem Mediensystem so beeinflusst sind und das dann aus der Brille kritisieren, mit der Gendersprache etc., machen sich darüber lustig. Und die Linksliberalen wie Stefan und Wolfgang, ja, decken dann andere Dummheiten dieses öffentlich-rechtlichen Diskurses aus, wie bei der Schuldenkrise, was das eigentlich für eine verblödende Berichterstattung ist mit Sri Lanka und Schulden und so weiter. Und so hat jeder da seinen Bereich, wo er doch was feststellt, was irgendwie lächerlich ist an diesem Mediendiskurs, aber die grundlegenden Prämissen akzeptieren diese beiden Fraktionen dann doch wieder, die Rechtskonservativen, die Linksliberalen und gut, dann eben noch diese Faschisten, wo nicht ganz klar ist, wo ich aber auch sage, es ist ja, es ist auch gar nicht so leicht abzugrenzen, also der Faschismus, den muss man wirklich damit einberechnen, deshalb ist es die halbfaschistische Jauchegrube, die BRD-Medienlandschaft, die westliche Medienlandschaft. Und auch wenn Faschisten als Hauptfeinde zu bezeichnen sind, müssen wir doch sehen, wie der Faschismus in dieses System integriert ist und viel gewalttätigere, offene faschistische Diktaturen wieder entstehen werden nach den ökonomischen Logiken dieses Systems. Und Leute, die da also ihren Podcast machen und wie auf der Titanic einfach nur das Konzert bis zum Ende spielen wollen, bis das Wasser dann wirklich in den Konzertsaal quillt, eindringt. Ja, als solche Kleinbürger sehe ich da eben Stefan und Wolfgang in ihrem Podcast. Nun gut, dann haben wir das auch abgehandelt. Ja, dann kommen wir zur Entschuldung. Das war das mit der Schuldenkrise, was ja doch gut dargestellt war, die ganzen Probleme in Sri Lanka und generell mit dem Diskurs über Schulden. Das ist ja doch löblich, der neue 20er-Podcast. Und vor allem, was Stefan aussagte, dass in der Klimakrise oder generell die Frage der Entschuldung wichtig ist, dass es darum geht, nicht mehr den Alten vorzuwerfen, ihr seid schuld, ihr habt so und so viel CO2-Budget verbraucht. Und genauso mit dieser ökonomischen Verschuldung der Dritten Welt, des globalen Südens, dass da eine dringend benötigte Entschuldung stattfinden muss in Argentinien, in Sri Lanka, das ja auch normal ist. Solche Kredite an Hochrisikoländer sind natürlich höher verzinst und deshalb ist das Ausfallrisiko schon mit einberechnet. Deshalb wäre es normal, einen Haircut, einen Schuldenschnitt zu machen in so einer Situation, aber genau das wird verhindert durch den IWF. Und der ist einfach nur dazu da, zu sagen, ja, die Gläubiger, die eigentlich selber wissen, dass sie nicht mehr zu 100% bezahlt werden können und die auch schon diese Papiere, diese Schuldscheine gekauft haben, in dem Wissen, dass die ja jetzt irgendwie nur noch 10% wert sind von ihrem ursprünglichen Nominalwert, weil das Ausfallrisiko einer Staatspleite schon so groß war, bei Argentinien und Sri Lanka etwa, die ja, deren Interessen werden einfach nochmal durch den IWF vertreten und es wird gesagt, aber irgendwie, ja, auf dem Papier steht ja doch, die müssen zu 100% zurückgezahlt werden und du hast diesen Anspruch, also ja, es ist absurd und das wird da doch ganz gut aufgedeckt in diesem Podcast. Aber mit dieser Entschuldung will ich ja die Brücke schlagen zu Hitler, wo ich ja immer wieder ambivalent meinte, er war auch gar nicht schuld. Und wie ist das dann zu sehen? Ja, da dachte ich im Nachblick, ja, auch da, das ist die Frage der Entschuldung. Ja, es ist natürlich das absolut Barbarische, das Grauenhafte. Meine Warnung ist einfach, aber dass in Deutschland in der Nachkriegszeit sich ja eine Haltung durchgesetzt hat, die aus Hitler, die einfach falsche Schlüsse zieht, auch wenn man zunächst mal richtig feststellt, was das für eine Barbarei war und dass das nie wieder passieren darf, aber dass man Hitler auch so darstellt als das ganz Singuläre. Und wo ich sage, nee, es ist auch nicht das Singuläre. Es gab in der Menschheitsgeschichte viele Tragödien und in der Zeit, der spezielle historische Moment zeichnet sich halt aus durch eine weit fortgeschrittene Industrialisierung, dass es einfach so möglich war, die Juden zu vergasen, massenweise. Aber in anderen Epochen hat es genauso Hass zwischen Völkern und Stämmen gegeben. Also es ist nicht, warum sollten wir dann sagen, Hitler ist irgendwie da so viel schlimmer, als was zu anderen Epochen stattgefunden hat. Es ist nur zu verstehen in dem gesamtgeschichtlichen Kontext und auch mit dem Ersten Weltkrieg, wo Hitler selbst ja gedient hat, ja, wo sich im Ersten Weltkrieg ja schon diese Industrieabschlachtung, diese massenweise Abschlachtung der Menschen, die durch den Fleischwolf gedreht werden, gezeigt hat, so wie auch heute etwa 300 Ukrainer an der Front pro Tag sterben müssen. Auch wegen Putins Entscheidung, aber eben auch wegen Zelensky und unseren Entscheidungen. Und das ist ganz wichtig, wir sind hier viel mächtiger als Putin. Die EU, die NATO, einfach mächtiger und deshalb auch schuldiger an dem. Aber gut, ja, auch das, also dachte ich, auch hier ist die Entschuldigung richtig und nicht um zu sagen, das war ja doch gar nicht so schlimm mit den Nazis. Doch, es war so schlimm, aber mein Punkt ist eben, es gibt diese Faschisten auch in meinem Bekanntenkreis, die ganz klar sagen, ich würde mir eine Rückennummer mit 88 wünschen und es ist ja eine Sauerei, dass der DFB das nicht zulässt, Rückennummer 88, okay. Also die das so leicht als Spiel sehen, aber das ist eben kein Spiel, das ist eben doch eine Affirmation zum deutschen Nationalsozialismus und wo dann die Rechtskonservativen sagen, ja, wenn Hitler den Krieg gegen die Sowjetunion nicht angefangen hätte, dann hätte doch Stalin angefangen. Klar, der war doch genauso. Also ja, wer Sowjetunion und Nazis gleichsetzt, der ist selber ein Faschist, wie Thomas Mann schreibt. Und deshalb ist einfach dieser Punkt, ja, aus heutiger Sicht, aus dem BRD-Konsens, da setzen ja alle diese Medienheinis oder stehen die meisten auf diesem Punkt zu sagen, ja, es waren eben zwei Diktaturen, also zwei gleich schlimme Regimes. Und ja, das ist aber dann so, dann seid ihr eben Faschisten. Wer sowas behauptet, der ist nicht nur ein Verharmloser des Faschismus, sondern der betreibt ja selbst diese faschistische Propaganda, wo für die Faschisten eben auch dieses Element des ganz anderen, einerseits des Juden, aber auch der Kommunisten, der Sowjets, ganz wichtig war, um ihre eigene Identität zu definieren und sich in Abgrenzung davon zu sehen. Also ja. Und so ist das zu sehen, sage ich, also es gibt keine wirkliche Abgrenzung im heutigen Gesellschaftsgefüge, im ideologischen Gefüge, keine sinnvolle Abgrenzung mehr eigentlich zwischen Faschismus, Rechtskonservatismus und dem, was wir so als bürgerliche Mitte bezeichnen. Ja. Und sehr schön fand ich aus dem dritten Jahrtausend-Podcast das Zitat, was Pohlmann dann auch noch vorlas von Annalena Baerbock, die sagte, ja, ihr Opa habe da mitgekämpft, 45 im Winter noch in einem der letzten Gefechte. Und sie ist dann eingetreten in die Grünen am 1. Mai 2004, in dem Moment, als diese 12 neuen Mitgliedsländer in Osteuropa dazukamen. Und vor allem auch wegen Joschka Fischer, den sie so bewundert, okay. Und da sagte sie, wir stehen also nicht nur auf den Schultern von Joschka Fischer und ja, sondern auch von ihrem Opa. Und ja, das war vielleicht nur eine kognitive Fehlleistung von ihr, aber auch da kommt die Wahrheit wieder ans Licht. Sie verbindet also die Osterweiterung mit der EU. Sagt sie, ja, das ist eine großartige Einigungsleistung, den Kontinent zu einigen. Verbindet sie mit dem, was ihr Opa gemacht hat, der eben gekämpft hat für Hitler. Mag ich es ja nicht aus Überzeugung, klar, gab es dann auch irgendwie keine andere Wahl, aber trotzdem ist es einfach ja, geschmacklos. So kann man sich heute nicht affirmativ darauf beziehen, dass sein eigener Großvater irgendwie gekämpft hat gegen die Russen. Und ja, aber das kommt da eben ans Licht. Dann sagte Pohlmann, britische Journalistenkollegen hätten ihn dann darauf hingewiesen. und gesagt, ja, was ist da los? Ist sie im Inneren braun? Ja, so ist aber diese ganze liberale Politiker- und Journalistenblase ist im Inneren braun angehaucht. Und genau deshalb ist vielleicht auch dieser übertriebene Diskurs der Nazi ja, dass die Nazis einfach noch so präsent sind im kollektiven Unbewussten, im Imaginären, weil eben, man weiß, es ist materiell nicht ausgeklärt, einerseits in der Bevölkerung ist weiterhin eine sehr verbreitete Einstellung, sich positiv zum Nationalsozialismus zu bekennen. Andererseits unsere eigenen Methoden und Mittel, unsere eigene Außenpolitik heute, die Art und Weise, wie wir auf die Welt blicken, wie wir auf diese anderen ausgebeuteten Länder blicken, die ist ja auch, das hat ja auch eigentlich mit der Nazi-Ideologie zu tun und ist gar nicht so weit weg davon. Also das ist, glaube ich, dieser Punkt, dass wir das im Inneren wissen und dass deshalb die Nazis und Hitler auch deshalb noch so präsent ist in dem Hitler-Vergleiche, Putin-Hitler-Vergleiche so en vogue sind. So. Und nun will ich nur diese Frage aufwerfen. Naja, die Kommunisten hatten damals diese Schauprozesse, wo ich auch noch gar nicht aus verschiedenen Quellen mir da genügend Material angeeignet habe, um das zu überblicken, was da genau Fakt war. Aber das eben nicht, aber da bin ich eben vorsichtig, die bürgerliche Geschichtsschreibung so einfach zu reproduzieren. Und ich sage aber, was ist eigentlich, was wir den Sowjets da vorwerfen aus heutiger Sicht? Eben, dass sich diese Gewalt gegen ihre eigenen Bürger wendete. Und ja, das ist ja auch verständlich, dass man sagt, okay, wenn es jetzt heute immer noch Kommunisten gibt, die wollen eine Revolution machen, aber was könnte dann passieren? Könnte es dann auch so schlimm werden, dass solche Prozesse stattfinden und Leute einfach so wild beschuldigt werden, teilweise sich Beweise fabriziert werden, Geständnisse erzwungen werden. So schlimm darf es nicht werden, ist ja ein nachvollziehbarer Reflex dann. Nur die Frage ist, ja, was ist also schlimmer, wenn ein Staat hauptsächlich seine eigenen Bürger systematischer Verfolgung aussetzt oder wenn er weltweit Bürger anderer Staaten einsackt und meist ohne Gerichtsverfahren jahrelang festhält? Also klar, wir wissen, wovon wir hier reden. Die USA, Guantanamo, die Drohnenkriege, wenn Leute einfach so getötet werden, weil sie mit einem Islamisten, mit einem Al-Qaida-Mitglied auf einer Hochzeit waren, dann sind halt einfach 50 Zivilisten tot. Und ja, was ist jetzt eigentlich schlimm? Und das ist mein grundlegender Punkt. Der Rassismus, der einkodiert ist in unserer heutigen Sicht auf die Welt, dass wir sagen, ja, natürlich ist das mit der Sowjetunion schlimmer, weil die wenden das ja gegen die eigenen Bürger an. Und die eigenen, das ist schon nochmal was ganz anderes. Wir und die anderen. Ne? Wir wollen ja nicht, dass wir zur Zielscheibe werden. Und deshalb ist also was ganz anderes, was die Sowjets machen, als das, was die USA heute machen. Die bomben da halt die Leute im Jemen oder im Irak. Ja, oder nehmen einfach Leute gefangen, wie Murat Kurnaz, und wird dann nach Guantanamo verschleppt. Und das ist aber irgendwie anders, weil das, gut, bei Kurnaz, da war es ein Deutscher, aber der sah nicht deutsch aus, also auch okay, das kann man noch. Ja, also irgendwie, das sind halt die in Anführungszeichen Untermenschen. Das ist halt immer noch die Nazi-Ideologie, die sich eingefressen hat und wo diese grundlegende Differenzierung drin ist. Das sind wir hier und das sind die anderen. Und wenn die Kommunisten kommen und sagen, die wollen aber auch wieder irgendwie die Macht übernehmen und da eventuell politische Gegner in Haft stecken, dann ist das ist aber ganz schlimm. Aber vielleicht ist es ja so, dass man genau das machen muss, im eigenen Land säubern, damit man dann nicht mehr diese faschistischen Angriffskriege auf der ganzen Welt führen muss, weil durch die Kapitallogik da man eben dazu gezwungen wird, irgendwo die Absatzmärkte zu garantieren für die Rüstungsindustrie, wie wir es sehen bei den USA. Nun gut, und das eben, ja, einfach die berechtigte Angst Chinas und Russlands vor dem Überleben. Und dann auch China, wie ich meinte in Folge 100, diese Covid-Strategie vielleicht deshalb entwerfen kann oder entwirft oder ja von Xi so ausgetüftelt wird, einfach um seine eigene Macht zu stärken. Ja, einfach seine Eigenmacht zu stärken. Was ja auch hier das Kalkül von Merkel ist, aber das wird irgendwie nicht so gesehen, wird nicht so gegenübergestellt. Und ja, da kann man dann sagen, dann ist es vielleicht unehrlich von Xi, ist nicht ganz sauber gespielt, aber ist doch nachvollziehbar irgendwie aus dem Weltkontext, dass China jetzt einfach einen starken Regierungschef braucht, dass China es sich nicht leisten kann, in dieser Zeit auch noch irgendwie innere Kämpfe auszufechten oder da die Herrschaft der KP in Frage gestellt wird, wenn die Existenz Chinas schon so massiv von diesem aggressiven, expansiven US-Imperialismus in Frage gestellt wird. Also klar, die USA bombt da einfach kleine Länder wie Irak nieder, aber da kann man sich ja ausmalen, ja, was ist dann als nächstes dran? Was ist dann, wenn diese ganzen kleinen Länder abgefrühstückt sind? Es wird ja irgendwie weitergehen müssen. Die Widersprüche in den USA nehmen zu, werden wir mit Trump sehen. Und das ganze Land ist bis an die Zähne bewaffnet. Also, und ja, was wird dann sein? Was wird, wenn ein Aufstand, ein Gewalttätiger in den USA ausbricht? Dann muss ja wieder ein Krieg im Äußeren angefangen werden, um genau davon abzulenken, wie in diesem Film Wag the Dog, um von irgendeinem Skandal abzulenken, den der Präsident gerade hat, da muss ja wieder irgendwie der äußere Feind beschwören. Also das ist ja eigentlich leicht zu extrapolieren, was jetzt für eine gefährliche Zeitepoche einfach angebrochen ist in diesem ja, niedergehenden, verfallenen US-Imperialismus. Und deshalb also hier auch außergewöhnliche Maßnahmen gerechtfertigt sind, wie eben bei Covid und China, wo dann diese beiden Podcaster so süffisant so herabblicken auf China und sagen, da hast du halt deine App, wirst komplett überwacht und nur wenn du einen grünen Code hast, darfst du überall U-Bahn fahren und so weiter. Ja, ich hatte es von diesem einen Stalinisten, der in Wuhan lebt, den ich damals auch zitiert hatte, Nummer 64, nur nachgelesen auf Twitter, sonst habe ich jetzt auch wenig Einblicke nach China und das ist auch wichtig, dass klar zu benennen, dass man nie so viel weiß von Ländern, in denen man nie war oder noch nicht mal als Tourist war und die Sprache nicht spricht. Und dass deshalb immer wichtig ist, das eigene Land das zu analysieren und die politischen Widersprüche offenzulegen, politische Enthüllung zu betreiben, wie Lenin schreibt. Aber der schrieb nur, ja, es ist eigentlich ganz normal, du brauchst halt diesen Code, um die U-Bahn zu gehen und was weiß ich. Ansonsten ist kein großes Thema im Leben und deshalb glaube ich schon, dass dieser Stringency-Index, dieser Maßnahmen-Härte-Index zu Recht im Winter auch für Deutschland den höchsten Härtegrad angezeigt hat. Also, dass die Corona-Maßnahmen härter waren in Deutschland als in China. Das, glaube ich, ist schon zu Recht. Jetzt im Moment weiß ich nicht, wie es aussieht. Klar, jetzt, aber das ist ja nicht der Punkt. Klar sind jetzt Regelungen wie 3G, 2G wieder aufgehoben, wobei 3G weiterhin in der Bahn gilt. Aber dass es ein grundlegender Zivilisationsbruch und Verfassungsbruch ist, sollte halt schon weiter offengelegt werden. Auch wenn man eigentlich auf diese Verfassung nicht viel gibt als Kommunist, sollte man ja doch offenlegen, wie die BRD sich hier selber widerspricht und ja, einfach selbst schon so inkonsistent ist. Und diese beiden Podcaster sagen dann also, ja, wenn du keinen grünen Code hast, kommst du manchmal nicht mehr in deine eigene Wohnung rein. Aber was sorgt dafür, dass der Code auf Rot springt? Manchmal reicht schon nur, an einer kritischen Demo teilzunehmen. Ja, und gut, das mag so sein, dass eben dieser Punkt, das ist autoritär, ja, so wie jedes Regime irgendwie autoritär ist. Und hier, ja, da darfst du noch auf Demos gehen, aber wirst dann halt so verächtlich gemacht in solchen Podcasts und wird gesagt, ja, das sind ja die Spinner, die Querdenker. Also auf die Seite will man sich auch nicht stellen. Also gut, hierzulande im freien Westen ist es eben so, man kann seine Meinung frei sagen, aber durch diesen enormen Anpassungsdruck, den Konsensdruck, wird dann dafür gesorgt, dass diese Meinung auf jeden Fall nicht mehr mitzählt, auf jeden Fall das ganz andere ist und ja. So ist in China vielleicht andersrum, dachte ich mir, ja, dann ja, ist es natürlich sehr schade, wenn dieser Mensch dann auf eine Demo geht, gegen die ja auch sehr harten Corona-Maßnahmen, Lockdowns in China, wo ich dann wahrscheinlich auch demonstrieren würde oder je nachdem, oder auch sagen würde als Sozialist, ich habe das Gesamtsystem im Blick und sage, doch, dem stimme ich zu, das wird schon seine Richtigkeit haben. Da ist ein Grundvertrauen in die Politiker da. Aber gut, wie auch immer, dann geht man da auf die Demo und dann springt der Code auf Rot. Und ja, aber vielleicht ist es dann da in China gerade so, dass man ideologisch noch freier ist und im Freundeskreis noch eher diskutieren kann und eher noch eine abweichende Meinung äußern kann. Und ja, das wollte ich hier, dieses komplementäre gesellschaftliche Bild, wollte ich hier nochmal aufzeigen zwischen China und dem Westen. Ich sage nicht, dass da alles toll ist, dass alles super ist, nur dieser chauvinistische Blick, der kotzt mich einfach so an, was ich da raushöre aus diesem Podcast. Ja, dass man selber schon, wie Stefan da dieses Identitäts die Identitätstechnologie irgendwie vorstellt, die jetzt in die Handys eingebaut werden kann und dann die Gefahren aufzeigt und aber sagt, China als böses Beispiel, oh je. Also ja, dazu will ich auch gar nichts mehr sagen, das ist alles zu kindisch, was da abläuft in diesem Podcast oder an einzelnen Fragen, ja, sage ich ganz klar, das ist ja, die sind eben auch Teil davon, profitieren davon, machen Profite. Und das ist ja nicht verwerflich, ist ja schön, dass es alternative Medien gibt. Nur eben ja, sind sie deshalb in der Position des Kleinbürgers par excellence, sowohl materiell als auch geistig. Materiell sind sie darauf angewiesen, auf dieses System, weil sie ja auch immer weiter diese Kulturkritik äußern müssen. Und dadurch die Spenden von ihren Hörern bekommen. Aber da nehmen sie ideologisch eben auch genau die Position des Kleinbürgers ein. Des Kleinbürgers, der sich dann an die Bourgeoisie ranflanscht, ranwanzt und sagt, ja, du Bourgeois, du sagst also, China ist unser Feind. Also gut, ich beweise dir hier, warum China unser Feind ist. Gut. Dann in der Unsere Zeit, in der Kommunistischen Parteizeitung, habe ich das gelesen. Simon Trinidad, ein Ex-FARC-Mitglied aus Kolumbien, der ist jetzt seit 20 Jahren irgendwie eingesackt in den USA im Gefängnis und der war zu Friedensverhandlungen in Ecuador und wurde dann festgenommen von der CIA mit fadenscheinigen Begründungen verurteilt, angeblich beteiligt an einem Flugzeugabschuss. Ja, und das ist eben ein Beispiel für die heutigen Schauprozesse, die laufen in den USA. Dass das nur ein Beispiel ist, wo in dem Artikel stand, jetzt gibt es vielleicht Hoffnung für ihn, weil in Kolumbien auch eine neue linksgerichtete Regierung dran ist. Was sehr ungewöhnlich ist, sagte auch meine Freundin, dass Kolumbien eigentlich ein sehr konservatives Land ist und es ist fast ein Wunder, dass da ein linker Präsident da gewählt wurde. Okay, ja, wird man sehen. Ja, die Spielräume für linke Politik sind eben begrenzt in diesem demokratischen Rahmen, der die Bemäntelung des Raubtierkapitalismus ist. Nun gut. Und ja, das ist also ein Beispiel, wo ich sage, nee, also das, was die USA heute betreiben, das ist wirklich schlimmer, viel, viel schlimmer, als was die Sowjets betrieben haben, was auch in Einzelfällen sicher zu Gräueln, zu Ungerechtigkeiten geführt hat und ja, eben schon fast vergleichbar mit dem Nazi-Faschismus. Dass einfach Leute aus anderen Ländern rausgegriffen werden, und wo die USA keine Gerichtsbarkeit haben und das einfach, ja, weil sich dann ohne stichhaltigen juristischen Prozess jahrzehntelang eingesperrt werden. Und so jetzt mit Assange. Und gut, dann lese ich hier kurz diese kurze Notiz vor, die ich dann dazu noch aufgeschrieben habe. Also, diese Frage. Was ist schlimmer, wenn ein Staat hauptsächlich eigene Bürger systematischer Verfolgung aussetzt, wie etwa in der UdSSR, und auch Immigranten den Prozessen damals in Moskau zum Opfer gefallen sind, oder wenn er weltweit Bürger anderer Staaten einsackt und meist ohne Gerichtsverfahren jahrelang festhält? Letzteres, aber dank rassistischer Konditionierung des getreuen westlichen Volkes, Klammer westlicher Macker, wird die Willkürjustiz der USA so wahrgenommen, dass sie uns gar nicht betrifft. Zwar sind ihr ein paar Bedauernswerte ausgesetzt, was sicher zu verurteilen ist, aber eben nicht wir. Und das ist der Unterschied zur UdSSR. Wenn es wieder ein sozialistisches Regime gäbe, dann könnte das also auch uns, die Bürger im Inland, ins Visier nehmen. Das ist natürlich tausendmal schlimmer und anders, als wenn die USA im Nahen Osten jemanden kidnappen und in Guantanamo zu Tode foltern. Genau. Und da ist einfach nur wichtig, den Leuten die Angst zu nehmen, zu sagen, ja, es wird auch in der Revolution, in dem danach folgenden Aufbau des neuen Staates Gewalt und Widersprüche geben. Und das richtet sich aber nicht gegen das einfache Volk, sondern erstmal gegen diese Ausbeuterklasse, die müssen wir entmachten, und das werden zähe Klassenkämpfe werden, die sich über Jahrzehnte hinziehen. Und wir müssen die entmachten, die auch in dieser Medienklasse sind, die da eben dieses kleinbürgerliche Mindset haben. Jetzt nicht diese Podcaster meine ich, aber solche Leute, die jahrzehntelang in öffentlich-rechtlichen Betrieben drin waren und die, wo man sich ausmalen kann, die würden dann auch weiterhin agitieren gegen den Sozialismus und da jede Lüge gegen den Aufwand, jedes Argument irgendwie anbringen. Oder ja, das Kapital der verbliebenen Kapitalisten gern entgegennehmen, um eben weiter diesen neuen Staat zu sabotieren. Und da ist ganz klar, da muss man diese Leute in Haft stecken oder in Arbeitslager oder sonst eben zur Ausreise bewegen. Ja, und das betrifft aber nicht die eigentlichen Volksmassen. Das ist wichtig, dass wir sowas verhindern. Dass also, ja, wie es scheinbar auch in der Sowjetunion war, auch da zu dieser speziellen Zeit nicht immer, sondern in diesen 2 Jahren eben in den 30ern auch so eine Kultur der Denunziation geherrscht hat und dass Leute extrem einfach ja dann als Antikommunisten, als Saboteure denunziert wurden und zu Unrecht auch verurteilt oder nach Sibirien geschickt wurden. Also das verhindern, aber trotzdem ist diese Revolution was Gutes, was am Ende zu weniger Gewalt auf der Welt führen wird, zu weniger Profitlogik und dem Zwang der Gewalt, der sich daraus entwickelt. Der Kapitalismus lässt sich ja an alles ranflanschen. Ja, das habe ich dann letztes Mal gehört und gedacht, ja doch, eigentlich hat Stefan da ja recht, dass man das ja auch wie in China, das auch da lässt sich sogar an die sozialistische Ideologie ranflanschen. Und ja, aber es ist nur die Frage, sagt Stefan dann, ja, also um das Klima zu retten, sagt er, da müssen wir halt auch auf den Kapitalismus setzen und der lässt sich auch eine grüne Ideologie ranflanschen. Wir müssen halt nur die Maßstäbe verändern, weg vom BIP und ja, da wird man sehen, was zu tun ist. Aber ich sage ihm, ja, eigentlich ganz richtig. Also meine Aussagen, diesbezüglichen Aussagen von letztem Mal ein bisschen revidieren und sagen, ja. Aber wer macht das? Wer bringt diese Maßstäbe in Übereinstimmung? Wer liefert die kohärenten Maßstäbe? Das kann halt nur eine kommunistische Partei machen, die die absolute Herrschaft hat. Und es kann nicht in einem demokratischen System, wie wir es jetzt gerade betreiben, geschehen. Das ist eigentlich recht leicht zu sehen. Also es wird niemals geschehen, dass da irgendwie ein sinnvoller Maßstab aufgebaut wird für irgendwas. Und das BIP wird ich auch nicht so leicht über Bord werfen. Es ist weiterhin wichtig, einen Gesamtüberblick zu haben. Aber trotzdem ist ja richtig, für das Wohlergehen der Menschen brauchst du andere Maßstäbe. Ja, ist den Happy Index, das finde ich jetzt nicht so zielführend. Aber so, es gibt ja ganz verschiedene ökonomische Maßstäbe, auch über die Ungleichheit, Kriminalitätsrate, medizinische Versorgung, Bildung der Bevölkerung, wo man, ja, wo ich gesehen habe, meine Freundin, habe ich mir da so ein Video angesehen, wo man verschiedene südamerikanische Länder damit anhand vergleichen kann. Ja, zivile Freiheiten und so weiter. Also auch da gibt es sicher andere Maßstäbe und können wir auch im Maßstab erfinden und anlegen, der das Klima mit einbezieht, aber das muss halt von der politischen Kraft organisiert werden. Und diese Kraft ist niemals in Sicht innerhalb dieses Systems. Und deshalb auch die Kritik damals an Flassbeck, dass er weiterhin dieses demokratische System stützt, obwohl er eigentlich sieht und aufzeigt und begründet in seinem Buch, warum das niemals zu irgendeiner sinnvollen Klimapolitik führen wird. Nun gut, das nur dazu, ja, eigentlich doch ganz gut, dass wir nicht vom einen Tag auf den anderen den Kapitalismus überwinden und sagen, das ist jetzt der reine Sozialismus, sondern nee, es wird weiterhin diese Elemente geben, weiterhin Unternehmen geben oder kleinere Unternehmer auch privaten Gewinn weitermachen dürfen. Das sind, ist dann irgendwie mit der neuen ökonomischen Politik damals von Lenin. Und dann ist, ja, wird man sehen, was in einer speziellen historischen Phase für Kompromisse einzugehen sind. Genau, und das ist nun mein Punkt. Also, wer aber da nicht bereit ist, an so eine Herrschaft der kommunistischen Partei nach Vorbild von China zu denken, also der macht sich von vornherein unehrlich und der steht wieder auf dieser Position, dass er über die anderen triumphieren will und sagen will, ach ja, wenn doch alle nur so klug wären wie ich, dann würde die Demokratie auch funktionieren. Ja, aber das ist genau der Punkt, dass man es langsam wissen könnte, es braucht immer, oder es gibt, wie Mal und Grund schreibt, über die Geschichte irgendwie eine gleichbleibende Konstante an Ungebildeten oder Dummen, mit denen man rechnen muss, anstatt sie sich einfach wegzuwünschen. Das auch an die Adresse meiner Parteifreunde der Kommunisten, ganz klar, das Volk aufzuklären, wie bei so einer Demo in Stuttgart, ja, das ist vielleicht auch nicht so die richtige Strategie. Trotzdem wichtig für uns, den Kontakt da zu suchen, aber den Umsturz werden wir so auch nicht ins Werk setzen, indem wir sagen, wir klären so viel auf, bis wir halt über 50% haben, Es wird ein elitäres Projekt, ein avantgardistisches Projekt und auch 1917 waren die meisten Leute nicht davon überzeugt, sondern haben das eher so passiv hingenommen mit der Revolution, schon eine gewisse Grundsympathie, aber die Bolschewiki waren ein Wahlergebnis bei 5% oder irgendwie so. Das ist jetzt nicht so genau, aber trotzdem spiegelt das die Verhältnisse ungefähr wieder. Dass sie eine kleinere Splitterpartei waren, die extrem gut doch schon organisiert war, aber also einen guten Parteiapparat hatte. Das ist es eben, Parteibildungsarbeit auch heftige ideologische Konfrontationen führen in der eigenen Partei, bis hin zur Spaltung auch. Lenin hat ja diese Partei gespalten in Bolschewiki und Menschewiki und immer wieder Wert gelegt auf einen unversöhnlichen Spaltungskurs und nicht schon wieder sich da ins Bett legen mit diesen Menschewiki, die einfach alles nur akzeptieren wollen, was der Kapitalismus ihnen bietet und sagen wollen, ja, aber ein bisschen mehr, ein paar Prozent mehr dürften doch schon mal für die Arbeiter vom Tisch fallen, ne? Dann wären wir auch ganz zufrieden. Also ja, das finde ich einfach so gut. Wir müssen heute Lenin studieren, weil die Kämpfe heute genau die gleichen sind. Eigentlich diese Trägheit des menschlichen Geistes ist heute genau die gleiche in der kommunistischen Partei, in der linken Blase insgesamt oder in der gesamten Gesellschaft, in der gesamten Ideologie dieser heutigen Gesellschaft. Ja. Nun gut. Dann vielleicht nur noch diese eine Punkte, bevor ich dann ein Liedchen einspiele. Das ist ja alles auch sehr polemisch. Aber ja, nun. Hier meine Notiz. Die Idiotie Stefan und Wolfgangs zeigt, wie wichtig es in DDR oder China war und ist, an der stattgehabten Revolution festzuhalten. Ist einmal der Imperialismus eingekehrt, bemächtigt er sich der Bewusstseine unerbittlich und lässt sich für kritisch haltende Geister zu den größten Systemstabilisatoren werden, indem diese sich an die Gruppe der Normalen wenden. Ja, genau. In dem grundlegenden Diskursmuster, also in diesem Neu-20er Podcast, dass man sich an diese Gruppe, an diese liberale Blase wendet und sagt, das ist doch ganz schön, was wir hier mit der BRD haben, das müssen wir verteidigen gegen China, diese liberalen Rechte. Ja, sie sind damit die größten Systemstabilisatoren, weil sie zeigen, selbst wenn man sehr tiefgreifende Kritik an den herrschenden Zuständen äußert, bejaht man doch noch ihre Prämissen und sagt, ja, das ist doch eigentlich was Gutes oder was Besseres als die Alternativen, sowohl historischer Art wie die DDR oder geopolitischer Art heute wie China. Also ja, und das ist einfach mein Punkt, ja, die DDR und China, ich weiß ja auch, dass ich anders über diese Länder denken würde, wenn ich selber dort leben würde. Und das wäre es aber trotzdem genau, was ich mir wünschen würde, das wenigstens mal zu sehen, mit eigenen Augen auszuprobieren, ja, wie ist es denn? Also das ist auf jeden Fall kein Argument zu sagen, du kennst es ja nicht selber oder geh doch rüber. Nee, es ist so, wie dieser Genosse Robespierre auf Twitter schrieb, die BRD ist eine Schande für die ganze Welt. Und deshalb ist es keine Option zu sagen, ja, dann geh doch nach China, sondern irgendwer muss ja auch an der Zerstörung der BRD hier arbeiten. So, und das finde ich so richtig. Und ja, also leider zeigen mir diese fehlgeleiteten Ideologen, also was es da auch für Fehler geben mag in der DDR und China. Also es ist einfach so viel hundertmal besser. Wir haben uns auf dieses Sozialistische geeinigt, die Revolution mal durchgeführt. Oder auch in Kuba, auch wenn es da so materielle Probleme gibt, wie man produziert es. Also gerade reicht zum Überleben, aber sonst irgendwie gar keine Güter verfügbar sind in den Geschäften. Trotzdem ist das noch besser, weil wenn einmal der Imperialismus einkehrt, dann sind selbst solche Leute, die eigentlich so klug wären und so gebildet, ja, dann sind die größten Befürworter dieses Imperialismus. Und das ist einfach sehr traurig und sehr schade zu sehen. Aber ja, eigentlich nicht schade, sondern einfach zeigt uns, dass ja, in was für brutalen Kämpfen wir hier verwickelt sind. Und wie also trotz all dieser Widersprüche in China man sich erstmal affirmativ dazu bekennen muss, wie das ganz klar eben auch in der DKP gemacht wird. Nun gut. Jetzt kann ich aber ein Liedchen spielen. Nämlich If I could see oder irgendwie so. Ja, habe ich hier den Durchblick oder wer überhaupt? Ich weiß es nicht. Und in diesem Querdenken-Manifest wollte ich nur sagen, ja, dass sie sich auch immer aufs Grundgesetz beziehen. Grundrechte sind nicht verhandelbar, steht hier. Wir bestehen auf den ersten 20 Artikeln unserer Verfassung, insbesondere auf die Aufhebung der Einschränkungen durch die Corona-Verordnung. Ja. Artikel 1, Menschenwürde, Menschenrechte, Rechtsverbindlichkeit der Grundrechte. Artikel 2, persönliche Freiheitsrechte. Artikel 4, Glaubens- und Gewissensfreiheit. Artikel 5, Freiheit der Meinung, Kunst und Wissenschaft. Artikel 6, Ehe, Familie, Kinder. Artikel 8, Versammlungsfreiheit. Artikel 11, Freizügigkeit. Artikel 12, Berufsfreiheit. Artikel 13, Unverletzlichkeit der Wohnung. Genau, zu Artikel 12, Berufsfreiheit. Auch jetzt, meine Freundin als Altenpflegerin, muss weiterhin mit Maske arbeiten. Und das ist einfach unmenschlich, sage ich. Und diese Podcaster, die diesen Corona-Diskurs befeuert haben von Anfang an, die sind eben dafür verantwortlich, dass jetzt die Leute, die materiell so viel schlechter gestellt sind als Krankenpfleger oder Polizisten, eben auch die man auch immer so mit Maske rumlaufen gesehen hat, dass die weiterhin diese hirnlose Pseudopolitik da mitmachen müssen und in ihrem eigenen Körper das irgendwie ausgetragen werden soll, diese Biopolitik, wo, ja, wo schon allein in dieser Idee den Körper zur Grundstätte der Politik machen, das allein verweist ja auch schon auf die Nazis, wie im Agamben da analysiert in seinem Buch, was ich ganz am Anfang meiner Corona-Behandlung gestellt hatte, damals in Folge 45 und die nachfolgenden. Ja, also das macht mich einfach wütend zu sehen. Klar, war es schon länger nicht mehr auch auf einer Corona-Demo. Man kann sich so dran gewöhnen. Ich kann ja so arbeiten gehen ohne Maske, spüre die Einschränkung nicht so. Im Zug trage ich meistens keine Maske als Zeichen, um meinen Widerstand immer da so zu zeigen. Aber ja, andere müssen einfach seit über 2 Jahren irgendwie 8 Stunden mit Maske arbeiten, auch so körperlich harte Arbeit. Und ja, also da bin ich einfach nicht mehr. Wer ist daran jetzt schuld? Das sind nicht die Politiker, sondern ich mache wirklich diese Podcasts und die gesamte, ja, meine Mitmenschen dafür verantwortlich, die Leute, die sich da nicht so Gedanken machen wollen. Oder wie dieser Corona-Twitterer schrieb, den ich am meisten bewundere, Holman Colin, Corona Realism. Ja, wer sich auf das nicht vorhandene Störgefühl einer Mehrheit verlässt, der wäre auch im Faschismus Mitläufer gewesen. So einfach ist das. Und das ist so einfach und so richtig, ja. Jetzt bei Corona hat sich eben gezeigt, wie viele, wie beängstigt groß diese Masse ist, die sich darauf verlassen, auch natürlich indoktriniert durch diese Massenmedien, aber nicht nur. Es gibt ja auch bei diesen Themen wie Russland trotzdem noch viel kritisches Denken in der Bevölkerung oder Russland-Sympathie. Aber irgendwie ist es dann doch so einfach, bei so einer Pandemie, so einem neuen Thema, einfach die Leute zu übertölpeln, überrumpeln, und dann ist wirklich die Linie klar, alle sind eingenordet und dann wird das so durchgezogen. Und ja, da erkläre ich mich einfach solidarisch. Jetzt auch mit der DKP ist es schwierig, da werde ich das erst nochmal ausloten müssen, diese Position zur Pandemie. Aber ganz klar, meine wirklichen Genossenflüche sind diese Leute, gegen die Corona-Front gekämpft haben, wie dieser Twitterer oder andere. Und ja, das sehe ich jetzt einfach als das wichtige Thema. Wie ich sagte, wenn sowieso bald der Atomkrieg vielleicht kommt, dann haben wir nicht mehr lange zu leben. Deshalb wäre es besser, dieses Leben jetzt noch ohne Masken zu genießen und ohne Impfzwang. Aber gut, damit kann ich dieses Lied spielen. Das hier ist nämlich Jack Johnson, If I Had Eyes. Das wäre schon schön, wenn man einfach Augen hätte, zu sehen, was vor sich geht in der Welt, in einem Land. Ja. Ja, das war dieses If I Had Eyes. Das ist wunderbar leicht, flockig, locker. Und damit können wir jetzt zum zweiten Teil übergehen. Wie lang der wird, weiß ich nicht. Ob es wieder 3 Stunden werden wie letztes Mal, aber nein. Ich will auch noch spazieren gehen heute. Bisschen bewölkt, bisschen abgekühlt immerhin draußen. Ja, und dann... es ist also unglaublich schwierig, wenn einmal der Imperialismus wieder eingekehrt ist, wie jetzt eben in Osteuropa und Ostdeutschland, dann wie soll man denn zur Revolution kommen? Man kann sich es kaum vorstellen heute. Aber gerade diese Unmöglichkeit, diese Situation, in der wir als Kommunisten heute also stecken, genau die gibt uns eben zu denken und lässt uns diesen sehnsüchtigen Blick dann nach China werfen und sagen, ja gut, aber mag ja alles sein, dass da auch noch soziale Widersprüche sind und Probleme mit dieser Provinz, wo das VW-Werk steht, diese Minderheit der Uiguren, diese Provinz, die auch extremen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt hat und wo es aber Lager gibt, die aber keine Konzentrationslager sind, oder ja, Gott, die eben Lager sind, wo ich auch nicht viel drüber weiß, aber also so muss man eben analysieren, was gibt es für Widersprüche, für Verbrechen in verschiedenen Staaten, wie in den USA mit Guantanamo und ihren Scheinprozessen, der Scheinvorwürfen dagegen Assange, gegen einen Journalisten, der Kriegsverbrechen der US-Armee aufdeckte. Muss man analysieren, was gibt es dann in verschiedenen Ländern und wie ist das zu vergleichen und wie ist dann das Gesamtbild zu beurteilen. Da ist also klar, es ist aus heutiger Sicht so unwahrscheinlich, so schwer vorstellbar, dass hier eine Revolution stattfinden könnte, obwohl es so nötig wäre, obwohl wir uns doch alle eigentlich einig sind, ja, da ist was falsch mit dem Kapitalismus. Und aber trotzdem haben eben diese bürgerlichen Medien eine Macht über unsere Köpfe, wie sie selbst im Mittelalter die katholische Kirche nicht hatte, laut Peter Hacks. Und das Einzige ist vielleicht, dass diese Medien jetzt so ökonomische Probleme bekommen. Das ist eben ja, doch das Materielle, das Materialistische, die Basis des Lebens. Die können auch nicht mehr so richtig überleben jetzt in diesem neuen Internetzeitalter. Vielleicht lässt sich daraus doch was Neues generieren, eben wie mit diesen neuen Medien, die ich deshalb ja auch lobe und wie eben das dritte Jahrtausend oder den Neu-20er Podcast. Und nun will ich zu einem Abschnitt von Marx kommen, weil ich das schön fand in dieser Schrift zur Judenfrage. Er schreibt hier über die Konstitution von 1793 oder 95 aus der Französischen Revolution, wo ja viele Gesetze gemacht wurden, wie Hacks schrieb, die einfach so gut waren, dass sie bis heute Bestand hatten. Und wie ist das möglich, sagt er in einer historischen Epoche, dass da einfach ja, so gut gedacht und Gedanken der Gleichheit in Gesetzesform gegossen werden, dass alles Bestand hat. Gut, und hier nun aber war die Rede von Egalité, die Gleichheit, die Freiheit, wie ist die definiert, aber das ist alles nicht so interessant, sondern die Sûreté, die Sicherheit. Das fand ich jetzt so interessant, was Marx hierzu schreibt. Artikel 8. La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés. Ah, das muss ich hier nur kurz selber übersetzen. Ich kann auch ein bisschen Französisch, das ist ja wunderbar. Die Sicherheit besteht in dem Schutz, der vereinbart oder garantiert wird durch die Gesellschaft jedem ihrer Mitglieder, also der Schutz der Konservierung seiner Person, die Sicherheit seiner Person und den Rechten an seinen Eigentümern. Das ist so genau, natürlich, der Recht im Eigentum. Und das versteht man ja schon von selbst. Das ist eigentlich die Grundlage der bürgerlichen Gesellschaft, das Recht am Eigentum. Und es ist so genial, was Marx hier im Anschluss also dazu schreibt. Da lese ich rein. Die Sicherheit ist der höchste soziale Begriff der bürgerlichen Gesellschaft. Der Begriff der Polizei, dass die ganze Gesellschaft nur da ist, um jedem ihrer Glieder die Erhaltung seiner Person, seiner Rechte und seines Eigentums zu garantieren. Hegel nennt in diesem Sinn die bürgerliche Gesellschaft den Not- und Verstandesstaat. Durch den Begriff der Sicherheit erhebt sich die bürgerliche Gesellschaft nicht über ihren Egoismus. Die Sicherheit ist vielmehr die Versicherung ihres Egoismus. Keines der sogenannten Menschenrechte geht also über den egoistischen Menschen hinaus, über den Menschen, wie er Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft, nämlich auf sich, auf sein Privatinteresse und seine Privatwillkür zurückgezogenes und vom Gemeinwesen abgesondertes Individuum ist. Weit entfernt, dass der Mensch in ihnen als Gattungswesen aufgefasst wurde, erscheint vielmehr das Gattungsleben selbst, die Gesellschaft, als ein den Individuen äußerlicher Rahmen, als Beschränkung ihrer ursprünglichen Selbstständigkeit. Das einzige Band, das sie zusammenhält, ist die Naturnotwendigkeit, das Bedürfnis und das Privatinteresse, die Konservation ihres Eigentums und ihrer egoistischen Person. Ja, und im Weiteren schreibt Marx dann, also diese Spaltung zwischen Bourgeois und Citoyen, der Bourgeois hat sein Privatinteresse egoistisch, sein Kapital zu mehren, und der Citoyen ist irgendwie dieser Staatsbürger, der irgendwie auch noch seine mondänen, sein ziviles Leben da im Blick haben sollte. Und es wird aber irgendwie von dieser Gesellschaft darauf abgezielt zu sagen, der Bürgerliche, der Bourgeois, das ist der wahre Mensch, und der Citoyen, der ist irgendwie nur rangeflanscht, der ist nicht der wahre. Das ist auch immer wieder bei Faller drin, diese Unterscheidung, aber ja. Ich fand diesen Auszug von Marx nur so schön. Das ist so wunderbar selbsterklärend auch. Also es ist nur dieser Egoismus. Und weil aber natürlich Anarchie ausbrechen würde, ganz ohne Staat, ist es besser, man gibt dem das Gewaltmonopol und sagt, du darfst Gewalt ändern mit deiner Polizei, dass hier alles gewahrt bleibt, dass der Reiche auch reich bleibt, sein Reichtum weiter hat, seine Fabrik weiter hat, wo er die Arbeiter dazu zwingt, indirekt, weil sie ja sonst nicht überleben könnten, dass sie da jeden Tag hinkommen und für ihn Gratisarbeit vollziehen, das ist diese Gratis-Mentalität des Bourgeois, weil der sagt, ich zahle euch nicht den vollen Wert aus dessen, was ihr hier produziert, sondern den Mehrwert, den behalte ich für mich. Euch gebe ich nur das Minimum, was ihr halt braucht zum Überleben. So analysiert Marx das. Klar, heute ist ein bisschen mehr als das Minimum, aber ja, das sind Verbesserungen, die nirgendwo hinführen, ohne dass wir die Gesellschaft als komplette, als Ganze umwälzen würden. Das ist läppisch, daran festzuhalten. An diesem Not- und Verstandesstaat, wie er heute eben immer noch existiert hierzulande, aber nicht in China, sondern da ist ja dieses sozialistische Element, dass der Gedanke, dass wir alle Gattungswesen sind, alle Menschen irgendwie, und dass unser Leben nicht sich darin erschöpft, irgendwie als Privatmann oder Frau da zu sein und nur an das eigene zu denken, die Wahrung des eigenen Interesses, das, was ich ganz bejahen kann, mich damit identifizieren kann und sagen kann, jawohl, das ist meins, das sind meine Hobbys, meine Güter, mein Leben, meine Beziehungen. Also, ja, dass diese Auffassung von Menschen irgendwie grundfalsch ist, leuchtet ja eigentlich jedem sofort ein, dass wir alle soziale Wesen sind und aus dem Sozialen, wie ich in Folge 100 sagte, erst da zu dem Gefühl kommen, überhaupt am Leben zu sein. Erst dann, wenn man andere Menschen sieht und in ihren Gesichtern Ähnlichkeiten, Unterschiede waren, wie Agamben schreibt, Differenzen, Gemeinsamkeiten oder noch viele andere schöne Wörter zählt er da auf, was man da wahrnehmen kann im Gesicht oder eben nicht mehr dann mit Maske. Ja, und wir alle sind also diese Gemeinwesen, aber irgendwie sind wir in dieser bürgerlichen Gesellschaft auf, als Individuen darauf reduziert und es wird so gesagt, du bist doch dieser egoistische Privatnutznießer, Nutzensucher. Und war klar, was uns halt so zusammenhält als Gesellschaft, klar geben wir uns diesen Äußerungen zusammen. Es ist halt die Naturnotwendigkeit, also sonst würde halt jeder wirklich, klar, jetzt ist das Schießpulver erfunden, da kann sich jeder dann ein Gewehr kaufen durch die Technik, die ist halt so weit fortgeschritten, dann würden Leute das auch zu gewalttätigen Zwecken anwenden und einfach nur plündern. Und daher also wird das notwendig, jetzt irgendwie dieser autoritäre Staat auch, ja, das ist dann schon klar, dass wir also diesen Staat brauchen. Aber der hat noch nicht mal wie im Mittelalter irgendwie so einen höheren Mythos, worauf er sich beruft. Das ist das heilige Deutsche Reich, römische Nation oder sowas. Das ist von Gott gewollt so, sondern nicht. Es ist einfach, man beruft sich auf die Menschenrechte, aber ohne sich Gedanken zu machen über diese Menschenrechte. Genau das macht Marx ja hier, dass er sagt, ja, wo führt das eigentlich hin? Die Menschenrechte innerhalb dieser bürgerlichen Gesellschaft, also die sind nichts wert. Dieser Staat selbst ist diese Schranke der eigentlichen Emanzipation, der politischen Emanzipation, die die religiöse Emanzipation der Juden, sagt er, kann sich auch nicht richtig vollziehen, weil eben der Staat nicht dazu da ist, im Einzelnen diese Rechte an Freiheiten zuzugestehen, sondern erstmal nur die Frage der Staatlichkeit auf diesen engen Horizont des bürgerlichen Staates, der bürgerlichen Gesellschaft einzuschränken. Also das kann ich fürs nächste Mal nochmal ein bisschen vorbereiten, weil diese Schrift ist sehr interessant, habe ich noch gar nicht zu Ende gelesen. Und da kann ich vielleicht noch andere Zitate rausmachen, weil es ist eine interessante Frage, welche Position nimmt Marx ja eigentlich ein gegenüber den Juden. Dass es schön wäre, sie würden die gleichen Rechte bekommen wie die Christen, ist natürlich schon so die Prämisse, die er auch zu akzeptieren scheint. Aber er analysiert dann die Widersprüche und das grundlegende Universalistische, was da drin steckt, dass es nicht nur die Juden sind, die ein Problem haben, die unterdrückt sind von diesem bürgerlichen Staat, sondern wir alle, dass in diesem Staat selbst irgendwie eine Schranke unserer politischen Emanzipation liegt und er genau zu diesem Zweck da ist, um uns vergessen zu lassen, dass wir alle Gattungswesen sind, dass eigentlich dieses soziale Element irgendwie verankert werden sollte. Wenn man schon einen Staat macht, ja, dann müsste ja auch irgendwie klar werden, also ja, wir sind alle Teil davon, wir haben alle irgendwie Teil und es kann jetzt ja nicht die Prämisse dieses Staates sein, zu sagen, jeder hat sein egoistisches Interesse und das versuchen wir irgendwie auszugleichen, auszubalancieren, dass keiner den anderen durchschlägt oder derjenige, der es doch macht, dann halt ins Gefängnis kommt. Aber ansonsten ist es der reine Not- und Verstandesstaat aus der Not halt. Ja, also es ist so einleuchtend, was Marx schreibt. Und trotzdem ja nicht ganz bis zum Schluss. Kann ich es doch auch nicht ganz bis zum Schluss ausdrücken hier. Und ja, vertage mich deshalb hier aufs nächste Mal. Zumindest mit Marx, was das hier betrifft. Was ich aber hier kurz noch vorlesen kann, ist vielleicht das von Marx. Weiß gar nicht, ob ich das schon mal hatte. Ich glaube schon. das finde ich halt auch so wunderbar. Aus seiner Kritik des guter Programms. Seit Lassalles Tod hat sich die wissenschaftliche Einsicht in unserer Partei Bahn gebrochen, dass der Arbeitslohn nicht das ist, was er zu sein scheint, nämlich der Wert respektive Preis der Arbeit, sondern nur eine maskierte Form für den Wert respektive Preis der Arbeitskraft. Damit war die ganze bisherige bürgerliche Auffassung des Arbeitslohns sowie die ganze bisher gegen selbe gerichtete Kritik ein für alle Mal über den Haufen geworfen und klargestellt, dass der Lohnarbeiter nur die Erlaubnis hat, für sein eigenes Leben zu arbeiten, das heißt zu leben, soweit er gewisse Zeit umsonst für den Kapitalisten, daher auch für dessen Mitzehrer am Mehrwert, arbeitet. Dass das ganze kapitalistische Produktionssystem sich darum dreht, diese Gratisarbeit zu verlängern durch Ausdehnung des Arbeitstags oder durch Entwicklung der Produktivität etc. Dass also das System der Lohnarbeit ein System der Sklaverei, und zwar einer Sklaverei ist, die im selben Maß härter wird, wie sich die gesellschaftlichen Produktivkräfte der Arbeit entwickeln, ob nun der Arbeiter bessere oder schlechtere Zahlung empfange. Und nachdem diese Einsicht unter unserer Partei sich mehr und mehr Bahn gebrochen, kehrt man zu Lassalles Dogmen zurück, obgleich man nun wissen musste, dass Lassalle nicht wusste, was der Arbeitslohn war, sondern im Gefolge der bürgerlichen Ökonomen den Schein für das Wesen der Sache nahm. Es ist, als ob unter Sklaven, die endlich hinter das Geheimnis der Sklaverei gekommen und in Rebellion ausgebrochen, ein in veralteten Vorstellungen befangener Sklave auf das Programm der Rebellion schriebe. Die Sklaverei muss abgeschafft werden, weil die Beköstigung der Sklaven im System der Sklaverei ein gewisses niedriges Maximum nicht überschreiten kann. Die bloße Tatsache, dass die Vertreter unserer Partei fähig waren, ein so ungeheuerliches Attentat auf die in der Parteimasse verbreitete Einsicht zu begehen, beweist sie nicht allein, mit welchem frevelhaften Leichtsinn, mit welcher Gewissenlosigkeit sie bei Abfassung des Kompromissprogramms zu Werke gingen. Anstatt der unbestimmten Schlussphrase des Paragraphen »Die Beseitigung aller sozialen und politischen Ungleichheit« war zu sagen, dass mit der Abschaffung der Klassenunterschiede von selbst alle aus ihnen entspringende soziale und politische Ungleichheit verschwindet. Die klassenlose Gesellschaft wird hier also skizziert und anvisiert. Und ja, da müssen wir schon kompromisslos sein, weil es ist klar, da müssen wir wieder Kompromisse eingehen beim Aufbau, bei der Praxis dann. Nach der Revolution. Aber wenn wir schon vorher in der Theorie Kompromisse eingehen, dann wird es noch nicht mal so weit kommen, dass wir zur Revolution kommen, sondern dann ist wirklich so, die Sklaven sagen, ja, also ein gewisses Minimum sollte hier unsere Beköstigung schon nicht unterschreiten, liebe Bourgeois. Also, ja. Nun gut. Dann ist das ja klar. Habe ich nur noch mal kurz eine Pause eingeschoben. Bin noch geblättert nach weiteren interessanten Stellen. Aber konnte jetzt eines nicht finden, was ich nämlich finden wollte, wo Marx beschreibt, inwiefern diese Genossen aus der damaligen sozialistischen Partei den Programm er aufs Korn nimmt, inwiefern die den Staat als etwas Heiliges sehen, was man einfach nur bewahren muss. Und in dieser Hinsicht meinte ich eben, der Neue 20er Podcast hat auch sowas Konservatives, einfach nur unseren hiesigen Konsens bewahren. Etwas, das seine eigenen Gesetze hat und bleiben muss. 79. Das hatte ich ja auch damals schon vorgelesen, nämlich aus einem längeren Abschnitt in Folge 79, aus genau diesem Kritik des Gotha-Programms. Und ja, etwas, das seine eigenen Gesetze hat, ist der Staat also dieser Auffassung zufolge und auf jeden Fall bleiben muss. Wir dürfen ihn höchstens sukzessiv partiell weiterentwickeln. Aber wirklich seine Macht und Ausgestaltung in der heutigen Form in Frage stellen, ist verboten. Der Staat muss weiter frei sein, denn mein Kapital muss sich erheben über alle anderen, die noch unfrei sind und dies qua systemimmanenter Zwänge auch bleiben. Genau, das Kapital, das, ja, oder eben diese höchste Waffe, diese Potenz. Die absolute Waffe ist der Phallus, sagt Lacan. Und so mische ich das hier immer wieder zusammen. Meine merkwürdigen Herangehensweise mag man vielleicht denken, aber doch, für mich hat es was ganz klar Wichtiges, das ist ein Statussymbol. Und so wie also dieser Diskurs so überpräsent ist mit den Penislängen, man weiß doch, als man das doch drauf ankommt, obwohl einem immer gesagt wird, nein, das ist gar nicht so wichtig, aber dann, man weiß es irgendwie doch selber auch. Auch mich selber erregt ja so ein Gemächt in gewisser Weise oder manchmal gewisse zumindest. Und da sieht man doch so diese Größe oder diese Macht, Potenz, dieser Umfang, das ist doch was. Das unangenehm eigentlich intim, was ich hier ausdrücke, will nur sagen, also diese Äquivalenz, diese Verbindung zwischen dieser absoluten Waffe und der absoluten Waffe, die das Kapital ist, klar, die ist das Absolute, da kann ich mich gegen alles, gegen die Weltenläufe, gegen den Klimawandel absichern und selbst wenn man sich nichts mehr zu essen kaufen kann, naja, der am meisten hat, wird sich halt schon noch das Letzte kaufen können, was noch zu essen gibt, dann wenn der Klimawandel wirklich reingeht. Also ja, es ist die absolute Waffe, um seine egoistischen Interessen des materiellen Überlebens erstmal und des angenehmen Lebens und des Luxus dann durchzusetzen. Ganz klar. Je größer, desto besser. So ist natürlich klar. Der individuelle Nutzen dieser. Ja, und hier will ich dann aber nur noch mal was vorlesen von Marx, das ist ein guter Programm, was ich damals schon vorlas. Jetzt zu dieser Frage, ist der Staat heilig oder wie? Genau. Ich komme jetzt zum demokratischen Abschnitt. Freiheitliche Grundlage des Staats. Zunächst nach zweitens erschrieb die Deutsche Arbeiterpartei den freien Staat. Freier Staat, was ist das? Es ist keineswegs Zweck der Arbeiter, die den beschränkten Untertanenverstand losgeworden, den Staat frei zu machen. Im Deutschen Reich ist der Staat fast so frei als in Russland. Die Freiheit besteht darin, den Staat aus einem der Gesellschaft übergeordneten in ein ihr durchaus untergeordnetes Organ zu verwandeln. Und auch heutig sind die Staatsformen freier oder unfreier im Maß, worin sie die Freiheit des Staats beschränken. Genau. Die freiste Staatsform ist diejenige, die die Freiheit des Staats steuern zu erheben oder seine Autorität durchzusetzen, beschränkt. Das ist also die reine Despotie, wie in Russland sagt er, zur Zeit des Zaren, die reine Despotie. Und wie Hux schreibt, es ist eben auch kein Absolutismus, es ist was grundsätzlich anderes, was er Lenin vorwirft, das verwechselt zu haben und mit dem französischen Absolutismus gleichgesetzt zu haben. Nein, sagt Hux, sondern das war wirklich reine Despotie damals beim Zar. Und der hat den Staat also so weit eingeschränkt, dass wirklich nur das Wort des Zaren gilt, dass der Staat keine eigene Entwicklungsmöglichkeit irgendwie hat oder der ganz schwach gehalten. Und der Gesellschaft im untergeordnet ist. Die Gesellschaft, die so ausgerichtet ist auf dieses Adelssystem und den Zaren an der Spitze. Und da ist der Staat halt noch unten drunter, um irgendwas zu organisieren, Steuern anzutreiben, aber er ist kein übergeordnetes Element. Also die Arbeiter sollen den Staat aber wieder überordnen der Gesellschaft, weil die Gesellschaft von den Kapitalisten beherrscht wird und auch nach der Revolution noch eine Weile wird, auch nach der Revolution die Arbeiterklasse für lange Zeit noch schwächer bleibt als die Bourgeoisklasse, sagt Marx. Sehr weise hier, so wie in China heute vielleicht auch die Kapitalistenklasse noch mächtiger ist. Und ja, die Frage ist, ob sich über die KP da durchsetzen kann oder die Konterrevolution dann doch wieder siegt, wie sie ja hier gesiegt hat in Europa. Also die Arbeiter sollten da aber dahin streben, den Staat nicht freizumachen, sondern ihm wieder diese Macht zu geben, dass er auch der Gesellschaft was vorsetzen kann, woran die sich dann wiederum zu halten hat. Also diese alte Gesellschaft wie er hier etwa die zaristische in Russland nennt und sagt, ja, das ist halt die ganz freie Gesellschaft. Da ist alles, können wir da alles machen, was man so einfällt. Im Deutschen Reich zur damaligen Zeit, von Bismarck, da ist der Staat halt fast zu frei. Ja, da gibt es schon mehr Institutionen, ein bisschen mehr beschränkt, diese absolute Macht des Monarchen. Aber ja, er ist also nicht mehr ganz so frei. Das ist schon mal ein Fortschritt. Ja, dann weiter. Die Deutsche Arbeiterpartei, wenigstens wenn sie das Programm zu dem ihrigen macht, zeigt, wie ihr die sozialistischen Ideen nicht einmal hauttief sitzen, indem sie statt die bestehende Gesellschaft, und das gilt von jeder künftigen, als Grundlage des bestehenden Staats oder künftigen für künftige Gesellschaft zu behandeln, den Staat vielmehr als ein selbstständiges Wesen behandelt, das seine eigenen geistigen, sittlichen, freiheitlichen Grundlagen besitzt. Also sagt er hier, die bestehende Gesellschaft, klar, die ist Grundlage für das, was wir in Zukunft aufbauen müssen. Und auch des heutigen Staats. Aber diese weichlinken Reformer da sagen, das ist irgendwie ein eigenes Wesen, was seine eigenen entwicklungsgeschichtlichen ja, wie Stefan dann als Systemsoziologe sagen würde, ja, das ist eine Kommunikation, da differenziert sich es aus, ne? Das ist halt so, dass mit dem Fortschreiten der Ausdifferenzierung in den Systemen, System-Umwelt-Differenz und ja, das Entwicklungsgesetz dieses Systems, da kann man doch nicht so einkaufen, so ganz brachial mit der Revolution. Das, ja, weiter. Und nun gar der wüste Missbrauch, den das Programm mit den Worten heutiger Staat, heutige Gesellschaft treibt und den noch wüsteren Missverstand, den es über den Staat anrichtet, an den es seine Forderungen richtet. Die heutige Gesellschaft ist die kapitalistische Gesellschaft, die in allen Kulturländern existiert, mehr oder weniger frei von mittelalterlichem Beisatz, mehr oder weniger durch die besondere geschichtliche Entwicklung jedes Landes modifiziert, mehr oder weniger entwickelt. Dagegen der heutige Staat wechselt mit der Landesgrenze. Er ist ein anderer im Preußisch-Deutschen Reich als in der Schweiz, ein anderer in England als in den Vereinigten Staaten. Der heutige Staat ist also eine Fiktion. Genau, dieses Zitat, also der heutige Staat aus diesem Programm, das ist eine reine Fiktion. Aber die heutige Gesellschaft, die ist ja überall die gleiche, nur halt mehr oder weniger entwickelt. So wie auch heute ja immer. Jedoch haben die verschiedenen Staaten der verschiedenen Kulturländer trotz ihrer bunten Formverschiedenheit alle das gemein, dass sie auf dem Boden der modernen bürgerlichen Gesellschaft stehen, nur einer mehr oder minder kapitalistisch entwickelten. Sie haben daher auch gewisse wesentliche Charaktere gemein. In diesem Sinn kann man von heutigem Staatswesen sprechen, im Gegensatz zur Zukunft, worin seine jetzige Wurzel, die bürgerliche Gesellschaft, abgestorben ist. Es fragt sich dann, welche Umwandlung wird das Staatswesen in einer kommunistischen Gesellschaft untergehen? In anderen Worten, welche gesellschaftlichen Funktionen bleiben dort übrig, die jetzigen Staatsfunktionen analog sind? Diese Frage ist nur wissenschaftlich zu beantworten und man kommt dem Problem durch tausendfache Zusammensetzung des Wortes Volk mit dem Wort Staat auch nicht um einen Flohsprung näher. Zwischen der kapitalistischen und der kommunistischen Gesellschaft liegt die Periode der revolutionären Umwandlung der einen in die andere. Der entspricht auch eine politische Übergangsperiode, deren Staat nichts anderes sein kann als die revolutionäre Diktatur des Proletariats. Das Programm nun hat es weder mit letzterer zu tun, noch mit dem zukünftigen Staatswesen der kommunistischen Gesellschaft. Politischen Forderungen enthalten nichts außer der aller Welt bekannten demokratischen Litanei. Allgemeines Wahlrecht, direkte Gesetzgebung, Volksrecht, Volkswehr etc. Sie sind bloßes Echo der bürgerlichen Volkspartei, des Friedens- und Freiheitsbundes. Es sind lauter Forderungen, die, soweit nicht in fantastischer Vorstellung übertrieben, bereits realisiert sind. Nur liegt der Staat, dem sie angehören, nicht innerhalb der deutschen Reichsgrenze, sondern in der Schweiz, den Vereinigten Staaten etc. Diese Sorte Zukunftsstaat ist heutiger Staat, obgleich außerhalb des Rahmens des Deutschen Reichs existierend. Genau, und das auch zu diesen Forderungen immer wieder der Linksliberalen, kann man auch sagen, ja, das ist vielleicht, was ihr fordert, vielleicht wie Schweden oder wie Bernie Sanders sagt, er will einfach wie Dänemark sein, weniger soziale Ungleichheit. Ja, so ist eigentlich Sanders Position ungefähr hier mit in Übereinklang zu bringen mit dem der Sozialistischen Arbeiterpartei, was Marx hier zurückweist. Aber man hat eins vergessen. Da die Deutsche Arbeiterpartei ausdrücklich erklärt, sich innerhalb des heutigen nationalen Staats, also ihres Staats, des Preußisch-Deutschen Reichs zu bewegen, ihre Forderungen wären ja sonst auch großenteils sinnlos, da man nur fordert, was man noch nicht hat, so dürfte sie die Hauptsache nicht vergessen, nämlich dass alle jene schönen Sächelchen auf der Anerkennung der sogenannten Volkssouveränität beruhen, dass sie daher nur in einer demokratischen Republik am Platze sind. Genau, und hier zum Klima auch diese schönen Sächelchen, die sich andere da wünschen zum Klimaschutz, sind eben nur durchsetzbar in einer demokratischen Republik, nicht die demokratischen Interessen im Vordergrund stehen, sondern immer wieder einfach durch die Bourgeois-Medienmonopole in die Köpfe das hineingespült wird, was so das Bourgeois-Interesse ist, wobei es auch widersprüchlich ist, ganz klar, dass auch viele sich widersprechende Entscheidungen getroffen werden oder wie man sieht, das Wachstum auch gar nicht mehr so groß ist in Deutschland, weil man eben eine grundfalsche Wirtschaftspolitik mit diesem Exportfetischismus betreibt und das ist ja auch was wo sich die Bourgeoisherrschaft nicht so richtig rational durchsetzt, aber eben weil die ganze geistige Welt dieser bürgerlichen Gesellschaft nicht notwendig chaotisch ist, so wie die Warenproduktion chaotisch ist und so viel Energie in die Produktion eines Porsche gesteckt wird, aber in die Ausbildung unserer Kinder zum Beispiel, dass sie ordentliche Theorien lernen, wie zum Beispiel Marx, da wird ihm nicht so viel reingesteckt, jetzt sind es halt in der Pandemie ja noch weniger, wo sie daheim bleiben und dann einfach, also ja, so, dass die Anarchie in dieser bürgerlichen Republik können diese schönen Sächelchen, die man sich vielleicht wünscht, aus der einen oder anderen Ecke, einfach nicht erfüllt werden und so ist es also das Spiel der Klimabewegten, dem Staat so vorzuwerfen, er leiste keinen Klimaschutz. Und ja, das ist einfach nur sowas von naiv, muss ich hier ganz klar offenlegen. Es ist nicht Schuld des Staats, dass er das nicht leistet, sondern es ist im System einprogrammiert. Und jeder, der, also die Klimaaktivisten, klar, die noch so jung sind, die bei denen ist klar, dass sie nicht diesen Überblick haben, aber solche Podcaster, wie die genannten, die müssten den Überblick eigentlich haben. Und wenn sie dem Staat weiterhin vorwerfen, er sorgt nicht für die Erfüllung ihrer klimapolitischen Wunschliste, ja, dann spielen sie eigentlich nur das Spiel mit, das sie in dieser privilegierten Position hält, eben Recht zu behalten, das moralische Kapital zu akkumulieren und zu sagen, ja, ich habe es doch immer gesagt, dass man da was tun müsste für den Klimaschutz. Und aber eigentlich wissen sie, eigentlich existiert dieses bessere Wissen oder könnten sie sich zumindest erschließen, dass es kein Systemfehler ist, diese kapitalistischen Übel, die Anarchie der politischen Diskussion, sondern dass es systemimmanent, systembedingt ist und genau eine Bedingung des weiteren Funktionierens und Erhaltens dieses Systems. Weiter im Text. Da man nicht den Mut hat und weislich, denn die Verhältnisse gebieten Vorsicht, ja, siehe Assange und so weiter, die demokratische Republik zu verlangen, wie es die französischen Arbeiterprogramme unter Louis Philippe und unter Louis Napoleon taten, so hätte man auch nicht zu der weder ehrlichen noch würdigen Finte flüchten sollen, Dinge, die nur in einer demokratischen Republik Sinn haben, von einem Staat zu verlangen, der nichts anderes als ein mit parlamentarischen Formen verbrämter, mit feudalem Beisatz vermischter und zugleich schon von der Bourgeoisie beeinflusster, bürokratisch gezimmerter, polizeilich gehüteter Militärdespotismus ist und diesem Staat obendrein noch zu beteuern, dass man ihm dergleichen mit gesetzlichen Mitteln aufdringen zu können wähnt. Ja, genau so heute einfach ein Militärdespotismus. Vor der großen Kanone der NATO, da knickt einfach jeder ein. Jeder zittert, auch ich. Ja, knickt dann ein, der eine mehr oder andere weniger, aber wir alle sind so beherrscht. Selbst die vulgäre Demokratie, die in der Demokratischen Republik das tausendjährige Reich sieht und keine Ahnung davon hat, dass gerade in dieser letzten Staatsform der bürgerlichen Gesellschaft der Klassenkampf definitiv auszufechten ist, selbst sie steht noch berghoch über solcher Art Demokratentum innerhalb der Grenzen des polizeilich Erlaubten und logisch Unerlaubten. Dass man in der Tat unter Staat die Regierungsmaschine versteht oder den Staat, soweit er einen durch Teilung der Arbeit von der Gesellschaft besonderten eigenen Organismus bildet, zeigen schon die Worte: Die Deutsche Arbeiterpartei verlangt als wirtschaftliche Grundlage des Staats eine einzige progressive Einkommenssteuer etc. Die Steuern sind die wirtschaftliche Grundlage der Regierungsmaschinerie und von sonst nichts. In dem in der Schweiz existierenden Zukunftsstaat ist diese Forderung ziemlich erfüllt. Einkommenssteuer setzt die verschiedenen Einkommensquellen der verschiedenen gesellschaftlichen Klassen voraus, also die kapitalistische Gesellschaft. Es ist also nichts Auffälliges, dass die Financial Reformers von Liverpool, Bourgeois mit Gladstones Bruder an der Spitze, dieselbe Forderung stellen wie das Programm. Erstens, die Deutsche Arbeiterpartei verlangt als geistige und sittliche Grundlage des Staats allgemeine und gleiche Volkserziehung durch den Staat, allgemeine Schulpflicht, unentgeltlichen Unterricht. Gleiche Volkserziehung? Ja gut, ich glaube, das hatte ich damals schon vorgelesen, ist auch sehr wichtig. Aber hier können wir es dann belassen für heute. Und ich sagte, ja, warum gleiche Volkserziehung will man jetzt... Es ist irgendwie heute sowieso nur das Privileg derjenigen, die Kapital haben, dass sie ihre Kinder in die Schule schicken. Und soll man jetzt die Bildung der Elite auch noch aus dem allgemeinen Steuersäckel finanzieren? Oder generell, was ich den wichtigsten Punkt dann im Anschluss ja noch fand, war das mit der Kinderarbeit. Dass Marx sich dagegen ausspricht, die Kinderarbeit komplett zu verbieten. Natürlich sagt er, muss sie eingeschränkt werden, ein gewisses Maximum an Stunden oder an der Schwere der Arbeit, die von Kindern verrichtet werden kann, muss festgelegt werden. Aber es wäre reaktionär, die Kinderarbeit als Ganze abzuschaffen. Und das ist genau der Punkt. Diese Linksideologen, die nicht konsequent sind in ihrem Denken, bringen immer wieder das Reaktionäre hervor. Also bei der Kinderarbeit, was nur ein kleineres Element ist, aber vielleicht doch ein ganz großes Element, wie ich schon mal betonte, dass irgendwie auch es für mich sowas war in meiner Kindheit, dass ich mir Gedanken machte über diese kapitalistische Gesellschaft und da so eine Angst spürte, ja, wie kann das sein, dass du so dem ausgeliefert bist und nur leben darfst, wenn du was produzieren kannst für den Kapitalisten oder du hast halt eine eigene Idee als Startup-Unternehmer, aber das ist auch irgendwie unrealistisch, fällt mir nichts ein. Also muss ich mich doch so verkaufen, jeden Tag mich prostituieren darf auf dem Arbeitsmarkt. Aber ist das nicht irgendwie unwürdig? Denkt man sich, müsste es da nicht irgendwie einen Ausweg geben, eine bessere Art des Zusammenlebens aller Menschen irgendwie, dass nicht mehr, ja, dass irgendwie die Anzahl der hungrigen Mägen bestimmt, was produziert oder dass sie gefüttert werden, wie es bei Friedrich Engels heißt, und nicht nur die, die gerade gebraucht werden in der Fabrik, ihren Hunger stillen dürfen. Und in der Wirtschaftskrise halt wieder die Hälfte davon auf die Straße, aufs Pflaster geworfen wird, wie Engels so schön plastisch schreibt. Aber ja, und das mit der Kinderarbeit, also hat mir damals auch schon so Angst gemacht und man denkt sich, aber das ist, wie ist das, aber alle Erwachsenen machen ja auch mit, es muss doch seine Richtigkeit haben mit der Lohnarbeit, also und denkt man sich, das ist das ganz andere, ich kenne ja nur die Schule, die ist nicht das wahre Leben, aber wenn man da so als 11- oder 12-Jährige auch schon angefangen hätte, ein bisschen mitzuarbeiten, vielleicht nur 3, 4, 5 Stunden die Woche in der Schule. Und dann merkt, wie das ist, mit den anderen vielleicht in Austausch kommt, merkt, was für eintönige Arbeit das vielleicht ist in der Fabrik, dass man auch verschiedene Produktionsstätten kennenlernt, aber klar auch ganz die basischen Produktionsweisen, wie ich es immerhin dann in meiner Studienzeit mal kurz auch immer wieder in Praktika oder in Ferien kennenlernte. Arbeit so am Band oder in der Montagehalle. Ja, das ist ja doch eine wichtige Erfahrung, aber vielleicht wichtig, das ganz früh zu machen, um sich da auch nicht einschüchtern zu lassen von dieser Erwachsenenwelt und zu sehen, ja, die Erwachsenen, die sind halt auch irgendwie so, dass sie das einfach befolgen, was ihnen die Tradition der Gesellschaft vorsetzt, aber die glauben auch nicht wirklich daran, dass das wahre Leben ist, da in der Fabrik zu sitzen und irgendwas zusammenzuschreiben. Und so kann das Kind sich da Gedanken machen, ja, aber wie ist es dann? Und ich glaube, das ist was ganz Entscheidendes, weil sonst nämlich wird weiterhin diese Spaltung aufrechterhalten. Du wirst die ganze Zeit nur in der Schule gehalten, um eben dann deine Eltern die freie Zeit haben, zur Lohnarbeit zu gehen. Einen anderen Zweck hat das ja gar nicht. Es geht nicht um die Bildung im bürgerlichen Staat, sondern um die Unbildung. Es geht darum, die Leute dumm, krank und unglücklich zu halten. Weil dann werden sie auch nicht aufbegehren und werden alles nur bei sich selbst die Probleme suchen und alles da abladen. Und ja, nicht dem Staat das vorwerfen, was schlecht läuft und eine Revolution denken, sondern sie werden es bei sich suchen. Und ja, und so, also, ja, glaube ich, dass man darüber einfach nochmal nachdenken sollte, über die Kinderarbeit. Ist das wirklich so schlimm? Wenn man es irgendwie sozialistisch regulieren könnte, wäre es sogar ein fortschrittliches Element. Und das heutige ist reaktionär, dass die Kinder da in der Schule eingesperrt sind. Einfach nur, ja, ihnen gesagt wird, okay, du bist jetzt hier noch nicht alt genug, um wirklich teilzunehmen an der Erwachsenenwelt. Wir nehmen dich nicht ganz für voll, aber du musst halt hier diese Schule der Zähmung durchlaufen, bis du dann irgendwie mit 25 Jahren so gezähmt bist, dass du dann aus der Uni rauskommst, dass du wirklich nicht mehr, nie mehr irgendwas an dieser Gesellschaft in Frage stellen, dich getrauen wirst. Ja, ich glaube, so ist dieses System der Bildung mit der Schule und Uni dann. Vor allem mit der Uni dann eben. Gut. Dann. Kann ich hier wirklich langsam zum Schluss, zum Abschluss kommen. Über Corona kann ich sicher noch das ein oder andere Wort verlieren. Da habe ich hier einen polemischen Essay vorbereitet, der sich gegen die Kommunisten richtet, von denen jetzt so viele auf die bürgerliche Corona-Linie eingeschwenkt sind und glauben, nur weil China das so vorlebt, müsste das das Richtige sein. Wo ich ja ganz klar sagte, ja, natürlich bekennt man sich zu China, natürlich wünscht man sich das und hält dann mit Zähnen und Klauen fest, wenn man sieht, da hat eine Revolution stattgefunden, da ist die Kommunistische Partei an der Macht. Und wenn man sieht, wie hoffnungslos die Situation hierzulande ist, wie weit entfernt wir da überhaupt von einem revolutionären Denken sind, wie zerschlagen, zerstückelt die kommunistischen Kräfte sind, da kann man einfach nur sagen, ja, bitte, nie wieder eine Konterrevolution einfach. Es kann Verbesserungen geben, es kann Reformen geben, in so einer Situation, aber genau. Und das, die Solidarität mit China, also richtig, aber es ist ja nicht richtig, alles einfach unkritisch zu bejahen, was von dort kommt. Und so, also werfe ich das diesen Kommunisten vor, und aber nicht Xi Jinping mache ich das zum Vorwurf, sondern der ist ja vielleicht wirklich in diese ganz harten weltstrategischen Kämpfe verwickelt und sieht Corona unter anderen Gesichtspunkten, seine Macht zu festigen, was ihm dann so vorgeworfen wird. Aus dem Neue 20er Podcast, oh, das ist aber böse, dass einfach keiner mehr widersprechen darf. Genau, und hier ist es aber irgendwie, hier wird dann damit die Prämisse mit eingeschmuggelt, dass hierzulande in Europa diese Corona-Regimes sich begründen auf den Gesundheitsschutz, dass die Herrschenden ein Interesse an der Gesundheit der Beherrschten hätten und deshalb, also darauf und nicht, um ihre Macht zu festigen und die Leute noch mehr einzuzwängen im ideologischen Korsett und dass sie einfach nichts mehr in Frage stellen. Dass selbst, wenn auch ihre Freunde sagen, ja, ich bin auch Querdenker, ich bin auch auf der Demo, sagen die, nee, Scheuklappen, die Tagesschau sagt mir doch, das ist irgendwie rechtsradikal, das sind sogar Faschisten, da komme ich ganz auf ganz, ganz dunkle Abwege, auf Abwege des Verschwörungsdenkens. Und so sind wir hier eben, ja, einfach traurigerweise sehr, sehr gleich geschaltet, kann man schon sagen. Ja. Und auch wenn niemand so diesen großen Masterplan entwirft zur Unterwerfung der ganzen Gesellschaft, kristallisiert sich halt doch raus, dass irgendwie die Chefin auch die Sehnsucht nach dem Hirte haben und irgendwie beherrscht werden wollen. Und dann ja, Merkel, ja, es ist irgendwie eine schwierige Zeit. Wir sehen Krisen und Kriege überall auf der Welt. Sag du uns doch, mach du doch mal eine Ansage und sag uns jetzt, was ist zu tun jetzt mit dem neuartigen Virus. Genau, und das will ich einfach zum Ausdruck. Keine Kritik an Xi und der Kommunistischen Partei Chinas, sondern da erstmal bin ich ja nicht tief drin, weiß nicht, was sind ihre Motive. Es geziemt sich also nicht für einen Kommunisten, andere Kommunisten, die sogar in Machtpositionen sind, irgendwie den ans Bein zu pissen, sondern den hiesigen Kommunisten, mit denen die Auseinandersetzung zu führen und denen zu sagen, also nee, Leute, ihr habt das nicht richtig durchdacht, eure Solidarität mit den Corona-Schutzmaßnahmen, mit den ganzen Narrativen, mit dem Framing der Pandemie, mit dem Wording, mit den ganzen kognitiven Rahmen, die da gesetzt wurden. Also ja, wenn die Maßstäbe erst verschoben sind, so sagte dieser Corona-Realism-Account auf Twitter, dann kann man so Zugeständnisse machen. Aber das eben, was passiert, die Maßstäbe erstmal ganz massiv verschieben und dann, wie diese zwei Podcaster sagen, ah ja, das geht jetzt aber irgendwie zu weit, was hier am Laufen ist schon. Ne? Dann kann man sich so wieder davon ein bisschen absetzen. Und gut. Aber das sage ich hier nur, weil ich diesen Text jetzt zu lang finde, um ihn noch vorlesen zu können. Das ist polemisch, das ist lang. Das kann man dann einfach aufsparen, denke ich, für eines der nächsten Male. Und hier kann ich einfach nur noch ein Kapitel Heinrich Heine vorlesen. Da hatte ich ja schon über die letzten Folgen verstreut mal wieder aus seinem Wintermärchen vorgelesen. Das kann ich hier noch kurz zum Abschluss, zum Ausstieg einfach anbieten. Kaput 6. Den Paganini begleitete stets eine Spiritus familiaris, ein Spiritus familiaris, manchmal als Hund, manchmal in Gestalt des seligen Georg Harris. Napoleon sah einen roten Mann vor jedem wichtigen Ereignis. Sokrates hatte seinen Dämon. Das war kein Hirnerzeugnis. Ich selbst, wenn ich am Schreibtisch saß, des Nachts habe ich gesehen, zuweilen einen vermummten Gast unheimlich hinter mir stehen. Unter dem Mantel hielt er etwas, verborgen, das seltsam blinkte. Wenn es zum Vorschein kam und ein Beil, ein Richtbeil zu sein mir dünkte. Er schien von untersetzter Statur, die Augen wie zwei Sterne. Er stört mich im Schreiben nie, bleib ruhig stehen in der Ferne. Seit Jahren hatte ich ihn nicht gesehen, den sonderbaren Gesellen. Da fand ich ihn plötzlich wieder hier, in der stillen Mondnacht zu Köln. Ich schlenderte sinnend die Straßen entlang, da sah ich ihn hinter mir gehen, als ob er mein Schatten wäre und stand ich still, so blieb er stehen. Blieb stehen, als wartete er auf was, und förderte ich die Schritte, dann folgte er wieder. So kamen wir bis auf des Domplatz Mitte. Es ward mir unleidlich, ich drehte mich um und sprach: Jetzt steh mir Rede, was folgst du mir auf Weg und Steg hier in der nächtlichen Öde? Ich treffe dich immer in der Stund, wo Weltgefühle sprießen, in meiner Brust und durch das Hirn die Geistesblitze schießen. Du siehst mich an so stier und fest, steh Rede, was verhüllst du hier unter dem Mantel, das heimlich blinkt? Wer bist du und was willst du? Doch jener erwiderte trockenen Tons, sogar ein bisschen phlegmatisch: Ich bitte dich, exorziere mich nicht und werde nur nicht emphatisch. Ich bin kein Gespenst der Vergangenheit, kein grabentstiegener Strohwisch, und von Rhetorik bin ich kein Freund, bin auch nicht sehr philosophisch. Ich bin von praktischer Natur und immer schweigsam und ruhig, doch wisse, was du ersonn im Geist, das führe ich aus, das tue ich. Und gehen auch Jahre drüber hin, ich raste nicht, bis ich verwandle. In Wirklichkeit, was du gedacht, du denkst und ich handle. Du bist der Richter, der Büttel bin ich, und mit dem Gehorsam des Knechtes vollstreck ich das Urteil, das du gefällt, und sei es ein ungerechtes. Dem Konsul trug man ein Beil voran, zu Rom in alten Tagen. Auch du hast deinen Liktor, doch wird das Beil dir nachgetragen. Ich bin dein Liktor und ich gehe beständig mit dem blanken Richtbeile hinter dir. Ich bin die Tat von deinem Gedanken. Ja. Und das ist ja einfach wunderbar. Da muss ich dann auch aufhören, weil ich jetzt ein bisschen ermüdet bin. Aber das geht noch weiter, diese Auseinandersetzung mit dem Gespenst hier. Die Tat und die Gedanken, das schlägt die Brücke zum Marxismus, zur Dialektik, Praxis und Theorie. Wie führen wir das aus, was Marx sich da ausdachte? Wie erkennt man überhaupt als Marxist, dass die KP Chinas hier immer noch die Kraft des Proletariats ist? Im Gegensatz zur Regierung der BRD und den ganzen parlamentarischen Fraktionen. Das ist schwierig, Tat und Gedanke. Damit kann ich einfach nur sagen, vielen Dank für eure gedankliche Tat des kognitiven Aufnehmens. Meiner Sprache, meiner Texte. Und ja, einfach vielen, vielen Dank.